wäre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es ist wieder Zeit für den Roundtable. Und nachdem wir 26 Spieltage absolviert haben in der Deutschen Eishockey-Liga in der Hauptrunde, ist ja klar, das ist die Hälfte von 52. Das ist die Midseason. Es gibt die Midseason Awards und mit dabei ist Bernd Schwickerath.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wir beide vergeben gleich den ersten Award gleich am Anfang zur Begrüßung, nämlich Gelegenheits-Eishockey-Podcaster des Jahres, Sebastian Böhm. Da ist er.
Wer war noch alles nominiert? Eigentlich niemand, aber hast du auch eine Dankesrede vorbereitet? Muss einfach der Familie danken.
Also ich glaube, es gibt wirklich keinen, wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt, der gelegentlich, also so unregelmäßig podcastet wie du und das auf so einem hohen Niveau betreibt. Also nicht mal in Nordamerika oder so, denke ich mal.
Ja, wir auch. Vor allem erzählen die ja nicht solche Geschichten dann am Anfang. Wollt ihr das jetzt noch hören oder was ich
da vorbereitet
habe? Oder muss ich jetzt?
Wir wollen es hören, natürlich.
Okay, also pass auf, ich gehe in diesen Laden, in den ich lieber nicht gesehen werden will. Ja? Es gibt ja so Läden, wo man sich denkt, okay, aus irgendeinem Grund muss ich da jetzt rein, will ich da jetzt rein, aber ich hoffe einfach, dass ich da niemanden sehe. Gehe also in diesen Laden mit einem ganz bestimmten Ziel, verliere dieses Ziel im ersten Stock schon aus den Augen und kaufe eine Mütze, eine Chupa Chups Mütze. So, ne, so coole Mütze, so mit Mesh hinten drauf und so von Chupa Chups. Und kaufe noch
dich
so,
jetzt oder für
kauf noch so ein
so
Geweih zum Aufblasen, also Geweih zum Aufblasen, wo man noch so Ringe draufschmeißen kann.
Okay.
Weil nächsten Donnerstag ist Weihnachtsfeier.
Ja, haben wir schon gedacht.
Ja, brauche ich
habe schon privat rumlenzt.
Wollte einfach wirklich was Stilvolles haben, aber das, was ich eigentlich wollte, zahlt es dann da auch, bin sehr lange in dieser Schlange, zum Glück erkennt mich niemand da. Und dann gehe ich da raus und sehe im letzten Moment, dass das, was ich eigentlich wollte, dass das da stand. Und es gibt es für 6,99 und ich bin nächste Woche bei zwei Weihnachtsfeiern. Zweimal wird gewichtelt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, bei der Reichweite dieses Podcasts hören diejenigen auch zu, die mir was zuwichteln. Ich brauche so einen Nasenhaartrimmer. Ja, kostet da 6,99. Es gibt auch einen etwas teureren, der kostet 14,99. Das überlasse ich
völlig. Ich nenne das Ding Feuerzeug übrigens.
Okay, also damit hat sich dann meine nächste Frage dann an euch auch schon erledigt. Ihr macht das mit dem Feuerzeug, alles klar.
Ja. Tatsächlich, ja. Geschichte dazu, ich gehe ja wirklich mit dem, was ich an Haaren noch habe am Kopf, zum Barbier. Also ich lasse den Bart wirklich schneiden oder stylen. Also das könnte ich auch selber nicht, so die Übergänge deiner Seite.
Wie viel Geld man beim Fernsehen verdienen muss, unglaublich.
Nein, das sieht halt einfach, also ich meine, andere gehen zum Friseur, das mache ich nicht, das mache ich selber. Also ja, wenn du das selber machen würdest, keine Ahnung, was da rauskommen würde. Bei Sebastian bin ich, wenn ich jetzt so gerade in die Kamera schaue, nee, egal, lass mal das Thema. Auf jeden Fall bieten die da auch an, dieses Nasenhaarentfernen mit dem, was sie, also mit dem Wattestäbchen, dass die halt da, ja. Keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ich will es einmal ausprobieren, einfach, weil es mich interessiert. Sollst du eigentlich machen, die haben ja auch eine Funktion, die Nasenhaare, ja. Aber dann hast du diese Paste da drin und hast diese Dinger da drin. Und ich habe mir gedacht, also was glaubt ihr, was das für ein Gefühl ist? Weil Nasenhaar, das ist doch so ein Ziepen, ja. Also das ist wirklich sehr unangenehm. Ja?
Ja.
Aber in dem Fall ist das wirklich, das ist so richtig dumpf. Der zieht dann da an und macht so, wuh, und du denkst, was ist los? Dann sind natürlich tausende von Nasenhaaren dran. Aber es ist nicht so dieses Ziepen, sondern wirklich so, boah, also mit richtig viel Gewalt. Und eigentlich habe ich beim ersten Mal schon gedacht, okay, das ist nichts für mich. Also was da für Kräfte wirken dann in die Nasenhaare.
Aber machst du es jetzt regelmäßig?
Nein. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Okay. Ja, genau. Ja.
Wie du dir. Fandest du es jetzt schön? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du es schön fandest.
Nee.
Aber wie ist das Ergebnis?
Ja, keine Ahnung. Also bei mir geht es ja eh dann in den Bart über. Insofern sieht man es ja eh nicht. Okay.
Sehr schön.
Geil. Eben, das lohnt sich ja gar nicht. Du lässt sie einfach rauswachsen und sieht keinen.
Das ist bis über die Mundwinkel, ja, und es sieht gar keiner. Der Bart ist ein bisschen
zu. In Bayern hat doch immer so komische Zwirbelbärte. Da kannst du doch auch damit anfangen.
Ey, und dann, das müsste man eigentlich jetzt anfangen und dann für den November ja, über was wollten wir sprechen? Über die Mid-Season Awards wollten wir eigentlich sprechen. Ja, wir haben ein paar klassische Kategorien, die alle kennen. Wir haben da noch so ein paar besondere Kategorien, ja, damit es nicht ganz so erwartbar wird, sage ich jetzt mal. Aber fangen wir doch mal mit den klassischen Kategorien an, oder? Bernd, wer ist denn dein Spieler des Halbjahres? Also, ist es MVP bei dir oder wie hast du es ausgelegt? Ja, das ist doch immer wichtig.
Genau,
wie hast du es ausgelegt?
Ich habe es MVP gemacht und das ist ein Spieler, das mag jetzt für euch ein bisschen bekloppt sein, aber das ist ein Spieler, der sonst nicht in der in den Kategorien auftaucht. Also ich habe einen Torwart genommen, Herrn Juwohnen aus Köln. Er ist aber nicht mein Torwart des Jahres bisher. Das mag ein bisschen bekloppt sein, aber du hast ja extra nach MVP gefragt. Und ich finde, dass dieser Mann wirklich der wichtigste Spieler ist der Liga, weil er halt die Haie nach der Verletzung von Felix Brückmann, wie es letztes Jahr auch Hudacek gemacht hat, nach der Verletzung von Ancicka, quasi auf ein neues Level gehoben hat und ihnen sehr, sehr, sehr dabei hilft, dass sie aktuell eine der besten Mannschaften der Liga sind und er ist für mich aktuell so der wichtigste Spieler, den eine Mannschaft zu bieten hat.
Janne Juvonen, nicht Torwart des Jahres, aber MVP. Aber dann ist es ja so eine Momentaufnahme irgendwie dann auch, oder? Oder hast du das, oder würdest du das dann, also würdest du auch sagen, wenn jetzt die Saison vorbei ist, dann wäre er auch MVP so? Oder?
Ja, ja, okay. Absolut. Weil ich ihn am wichtigsten für seine Mannschaft halte.
Okay. Sebastian, wer ist es bei dir?
Ich dachte, ich hatte wirklich kurz Angst, dass es in die gleiche Richtung geht, weil auch mein Spieler des Halbjahres taucht nirgendwo sonst auf. Ist aber der Spieler, der für mich am auffälligsten war. Und zwar tatsächlich, wenn du dir, und diese Aufgabe habt ihr mir leider gestellt vor 2 Tagen, ich habe jetzt auch so einen Brooks Glycerin habe ich mir gekauft, weil ich diese Werbung ungefähr 38 Mal gesehen habe, vor den Top 10 Highlights nämlich von Magenta Sport. Da kommen wir später noch dazu. Und wer ist da Dauergast? Wer kommt da am öftesten vor? Welcher Spieler?
In den Top 10?
In den Top 10? Ich könnte mir vorstellen, Marcel Brandt.
Gar nicht schlecht. Ist er deutscher Spieler? Daniel Fischbuch.
Oh.
Ja. Und zwar mit allem, ja, mit Overtime-Winnern, mit im letzten Moment ausgeglichen, mit Penalties, die er verwandelt hat. Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt ist Iserlohn ja keine Erfolgsgeschichte in dem Jahr. Mhm. Oder? Kann man uns darauf einigen?
Kann man uns darauf einigen, ja.
Aber überlegt euch mal, wo Iserlohn wäre, wenn die nicht Daniel Fischbuch verpflichtet hätten. Also der ist so unfassbar wichtig für diese Mannschaft. Deswegen mein Spieler des Halbjahres, Daniel Fischbuch.
Ja, ist nicht schlecht, weil man könnte wirklich argumentieren, wenn Daniel Fischbuch nicht so gut wäre, dann wäre Iserlohn vielleicht sogar letzter. Ne? Also ja, sehr guter Wahl. Sehr
guter Wahl. Also in Richtung MVP sehr, sehr gut gegangen. Ich habe mich auf so eine Mischlösung festgelegt. Bei mir ist es Gregor McLeod. Einfach was, weil es Konstanz, was ist ein bisschen witzig, weil jetzt in den letzten 5 Spielen hat er nämlich 4-mal nicht gepunktet zum Thema Konstanz. Also der hat jetzt so einen kleinen Slump, aber man muss dazu sagen, in den Spielen davor hat er nur 1-mal nicht gepunktet. Also in den ganzen Spielen davor, bis zum 22. Spieltag hatte der nur ein Spiel ohne. Da hat er am Anfang den Pointstreak, dann hat er den nächsten Pointstreak und jetzt hat er zuletzt war ein bisschen abgekühlt. Aber das liegt für, oder ich, meine Hauptbegründung ist, ist natürlich Center einer der besten Mannschaften der Liga. Und alle haben im Sommer gesagt, oh, was passiert da mit den Kölner Haien? Grenier und Schütz sind weg, also 2 seiner Reihenpartner. Und dann kommt da ein Patrick Russell mit dazu und der dritte ist ja wechselnd gewesen sogar. Mhm. Aber das muss man doch auch an Gregor McLeod festmachen, dass dann auf einmal diese Reihe vielleicht sogar noch besser funktioniert, dass Patrick Russell, der natürlich schon NHL gespielt hat und natürlich in Schweden war zuletzt und wirklich ein Topspieler ist, aber dass der Zahlen aufruft, die er noch nie in seiner Karriere aufgerufen hat, also nicht mal in den Junioren liegen irgendwie am College oder so. Und sehr, sehr viel damit zu tun, dass Gregor McLeod sein Center ist. Und Russell ist ein anderer Spielertyp als, oder vielleicht ein bisschen, mit Grenier kann man ihn vielleicht noch ansatzweise vergleichen, aber mit Schütz natürlich überhaupt nicht, weil Schütz eher der Speedster ist. Ja. Und Russell halt dann der Mann ist, der vor dem Tor viel arbeitet und da die Pucks haben will. Und Gregor McLeod hat sein Spiel dann entsprechend angepasst und ist halt da weiterhin der Playmaker. Und Sebastian, du hast ihn ja in Nürnberg lang gesehen und jetzt kürzlich hat der Köln auch 7-4 gewonnen gegen die Ice Tigers. Da hat er wieder 3 Assists gemacht, 2 direkte Vorlagen. Also ich finde, das ist ein super Spieler, auch ein spektakulärer Spieler, ein schneller Spieler. Das ist so mein Spieler des Halbjahres.
Es gibt nur einen Connor McDavid auf der Welt, aber wenn man einen Spieler in der DEL sucht, der Connor McDavid am nächsten kommt, dann ist es wahrscheinlich Gregor McLeod. Also vom Tempo her und was er bei dem Tempo an Finesse noch mitbringt, sein spielerisches Vermögen, sein Auge. Also absolut eine Wahl, mit der ich absolut leben kann. Vor allem also letzten Freitag auch, was der für Pässe spielt, was der für eine Übersicht hat. Also sehr beeindruckendes Timing auch. Also sicherlich offensiv einer der, wenn nicht der begabteste Spieler in der DL.
Und man merkt auch, dass beide von Dane Fox gelernt haben. Ne? Das ist natürlich völlig klar. Ne? Also, aber ich leite das direkt über zum Stürmer des Jahres, denn das ist nämlich Gregor McLeod für mich. Also er ist nicht nur Topscorer, ne? Also er ist auch vorne dabei, was Tore angeht. Er ist zweitbester Vorlagengeber. Er ist bester Powerplay-Spieler. 17 Powerplay-Punkte hat er schon gemacht, aber auch bei 5 gegen 5. Ne? Er hat 70% knapp der Tore bei 5 gegen 5, wenn er auf dem Eis steht, fallen für die Haie. Er spielt aber auch Unterzahl. Und ich habe jetzt noch so 1000 Zahlen rausgesucht, die wollen jetzt nicht alle vorlesen, aber zumindest mal. Er hat auch mit den fünf meisten Puckbesitz der Liga. Er hat mehr als 80% Pässe, mehr als fast 60% Zweikämpfe. Also das ist ja nicht nur, dass der irgendwie nur punktet, sondern der ist auf allen Ebenen richtig stark. Deswegen ist Gregor McLeod mein Stürmer des Jahres. Des Halbjahres, muss man natürlich sagen.
Ja, da bin ich jetzt tatsächlich mit dem gegangen, der teilweise on pace war, sogar DL-Rekorde zu brechen mit Riley Barber. Also das ist immer so bei mir, oder also oft auch so dann bei der Wahl, ja, dann nimmst du irgendwie, bei Stürmer des Jahres nimmst du den besten Scorer, der die meisten Tore geschossen hast, und bei Spieler des Jahres, da hast du vielleicht noch andere Faktoren. Wir machen sie hier selten, dass wir nur auf die Zahlen schauen, aber das ist schon beeindruckend, 21 Tore in 26 Spielen von Riley Barber. Und ja, einfach auch nicht nur irgendwie, was ich, ein Direktschuss in Überzahl, sondern einfach aus verschiedenen Positionen einer, der das Ding ja aufs Tor schnalzen kann, aus jeder Position eigentlich, so dass ihn der Tor wahrscheinlich gar nicht sieht. Und einer, der ja ganz offensichtlich auch mit der Spielweise in der DL zurechtkommt, können wir jetzt diskutieren, woran es liegt, ob er da mehr Platz hat als in anderen Ligen, aber also das haben ja schon andere gezeigt in der vergangenen Saison, was Jeremy McKenna, Spieler wie Jeremy Williams oder vor ein paar Jahren so eine Straubing. Wenn du einen guten Schuss hast, dann kriegst du auch einen guten Vertrag in dieser Liga. Und vielleicht kriegt Riley Barber nochmal einen besseren in dieser Liga.
Auch völlig okay.
Das ist nett von dir. Das ist nett.
Aber ja. habe ich auch, ja, ich sehe mich schon so ein bisschen so, als müsste ich euch auch so ein bisschen bewerten.
Ja.
Riley Barber habe ich das letzte Mal geschwärmt, als ich hier gelegentlich zu Gast sein durfte. Gregor McLeod habe ich gerade geschwärmt. Ich kann aber nicht anders. Ich bin tatsächlich, darf ich jetzt nicht sagen, weil ich ja auch über diese Mannschaft hier und damals schreibe, aber ich bin so ein großer Evan Barrett-Fan, habe ich auch schon.
Ja, der ist echt krass.
WhatsApp-Nachrichten hier geteilt, das wisst ihr dann auch. Ich kann nicht anders, und zwar eigentlich nur aufgrund einer Statistik, die ich eher zufällig gesehen habe. Evan Barrett hat 26 Schüsse geblockt.
Ja, das ist krass.
Also klingt jetzt nicht so aufregend, ist aber da mit Abstand der Stürmer in der DL, der die meisten Schüsse blockt. Zum Vergleich, Riley Barber hat 3 Schüsse geblockt. Gregor McLeod hat 9 Schüsse geblockt. Also so als Gesamtpaket, als Emotional Leader, als Provokateur, als Spielmacher, als jemand, der zu oft den Abschluss sucht. Ihr könnt da ein bisschen effizienter werden, was den Abschluss angeht, aber auch was wichtige Tore angeht und. Habe auch überlegt, ob er nicht als MVP in Frage käme, weil er die Ice Tigers ja wirklich auch durch diese Phase getragen hat, wo er irgendwann mal der einzige Stürmer war, der noch gesund war. Und ja, also für mich Stürmer des Jahres, des Halbjahres ist Evan Barrett.
Glaubst du denn, der würde auch funktionieren bei einem Team, wo er nicht der so Spieler ist, um den sich alles dreht? Also meinst du, wenn wir so zweite, dritte Reihe Mannheim, wird der auch so funktionieren?
Naja, die Frage wird sich ja so oder so irgendwann mal stellen wahrscheinlich. Ne? Also ist ja nicht unwahrscheinlich. Er hat ja schon Angebote gehabt jetzt dann auch von Vereinen, die ein bisschen mehr Geld zahlen können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich... Die Frage stellt sich ja jetzt auch, weil er jetzt dann hoffentlich auch mal ein bisschen weniger Eiszeit in Nürnberg hat und muss ja nur mal 25 Minuten auf dem Eis stehen dann, wie das ja in den letzten Wochen der Fall war, wenn jetzt Cole Meyer wieder da ist und dann Leute einfach zurückkommen. Aber ja, ich glaube aber, dass ihm diese Rolle schon sehr, sehr gut liegt, dass er derjenige ist, auf den dann halt gesetzt wird zum Schluss, der einfach nochmal vorangeht, der den Puck bringt. Er ist ja eigentlich alles. Also er sorgt ja auch für den Aufbau, dann irgendwann mal fährt einfach komplett durch, was er auch noch lernen muss. Also man darf ja auch nicht vergessen, so alt ist er ja auch nicht, so wahnsinnig routiniert ist er ja auch nicht. Ich glaube, der wird sein Spiel immer noch weiterentwickeln. Und rein von der Qualität her kann der natürlich überall spielen, aber dann halt am Ende mit 60 Punkten dann dasteht, wie er das in Nürnberg dasteht, das ist dann die andere Frage. Aber sinnvoll wäre er in jeder Mannschaft, aber jetzt hat er erst nochmal ein Jahr Vertrag hier in Nürnberg nach dem. Also wird noch ein bisschen länger dauern.
Okay. So, Verteidiger, dann fängt einer von euch diesmal an.
Ja, nee, aber ich würde überleiten und Sebastian fragen, mit wem vergleichst du denn Evan Barrett? Ja, wenn Gregor McLeod der Conor McDavid der DL ist, wenn, wie du schon mal gesagt hast, Daniel Leonhardt der Sidney Crosby der DL ist. Evan Barrett ist dann der Patrick Kane oder flink und klein oder was ist der? Und vor allem,
Kane ist ja nicht so defensiv stark.
Nein, genau. Wer ist da der? Und vor allem, wer ist der Kale Makar, Sebastian, für dich, der DL? Wer ist der Kale Makar?
Boah, ich muss mal schauen, wen ich da überhaupt habe. Ich habe, Kale Makar habe ich jedenfalls nicht. Boah, ich habe, muss ich auch ein wenig herleiten, ist vielleicht auch nicht so ganz plausibel, aber...
Wie kommt er jetzt auf Cody Hayes kennen, frage ich mich. Wie kommt er jetzt auf Cody Hayes kennen?
Ich hatte Oliver Kaski mal in meinem Fantasy-Team und dazu muss man wissen, dass man in diesem Fantasy-Team auch Spieler haben kann, die noch nicht mal NHL spielen und ich war aber davon überzeugt, dass Oliver Kaski auch in der NHL durchstarten wird und habe dann nur darauf gewartet, dass das passiert. Ist nicht passiert. Jetzt ist er bei den Kölner Haien, wird irgendwie von Woche zu Woche besser, ist ganz, ganz feiner Eishockeyspieler, gar nicht so spektakulär wie vielleicht andere auf dieser Position, aber allein aus alter Sympathie und Verbundenheit muss ich Oliver Kaski nennen.
Ich hatte, wären da so ein paar andere Finnen auch Kandidaten gewesen in Köln. Ich wäre dann tatsächlich eher vielleicht mit Valtteri Kämmelinen sogar gegangen. Was ich sehr, sehr interessant finde bei den Verteidigern, denkst du so, ja, da gibt es jetzt so ein paar, die richtig gut scoren, Brandt, Breton, Mattinen, Kämmelinen und die vergangenen Jahre war das oft so, dass die dann, die richtig viele Punkte hatten und Tore hatten, die haben halt vor allem Powerplay gespielt, 5 gegen 5, aber die haben keine Unterzahl gespielt und das hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt, also auch Nick Mattinen spielt Unterzahl bei den Adler Mannheim, auch ein Marcel Brandt spielt Unterzahl bei den Straubing Tigers und das auch gar nicht zu wenig. Also Mattinen ist sogar in den Top 10, was Unterzahl-Eiszeit anbelangt. Und für mich ist es immer, also bei Verteidigern, für mich ist das immer schon so ein Kriterium beim Verteidiger des Jahres, dass also entweder so, muss offensiv überragend sein und halt dann natürlich auch bei einem Team sein, für die es läuft, also dass diese Zahlen natürlich dann auch eine Auswirkung haben auf die Teamleistung und auf die Ergebnisse. Oder es müsste halt dann einfach der sein, der dann zwar diese Punkte hat, aber auch defensiv einfach gute Statistiken. Und ja, in dem Fall, glaube ich, führt für mich dann mit den Kriterien kein Weg an Nick Mattinen vorbei, der eben das offensiv spielt, was wir gesehen haben, als er in Straubing war. Und der eben auch in Unterzahlsituationen da ist und in einer sehr, sehr guten Defensive spielt bei den Adler Mannheim. Und ich kann mich erinnern, dass der vor 2 Jahren, als die Straubing Tigers ihn hatten, war ja Straubing auch schon defensiv sehr, sehr gut. Also man reduziert den, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf die Zahlen und auf seinen Schuss und natürlich bei dieser Größe auf die Reichweite und da wie er an der blauen Linie dann steht, auch in Überzahl und die Dinge aufs Tor bringt oder halt dann im Bullykreis und von dort schießt. Aber das ist eben auch einer, der durch diese Reichweite, durch diese Präsenz, durch diese Größe auch ja, defensiv sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings muss man sagen, einfach würde ich sagen, die DEL ist ganz offensichtlich die ideale Liga für ihn. Er hat es ein Jahr in der AHL probiert, ist jetzt wieder zurück. Insofern spielt er jetzt auf hohem Niveau in der DEL, aber irgendwas muss ja dann auch noch fehlen, warum es in der AHL oder dann sogar NHL nicht klappt für ihn. Aber in der DEL ist es ein sehr, sehr guter Verteidiger. Einer, der dem ich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gern zuschaue, auch einfach dieses Element, teilweise bei Rushes halt dann sogar vorderster Mann zu sein oder so, was er jetzt in Mannheim, glaube ich, nicht mehr so viel macht, als er damals in Straubing gemacht hat, aber auch von der Spielweise ein spezieller Verteidiger. Ich nehme Mattinen.
Ja. Absolut super Typ. Ich gehe trotzdem mit einem anderen und es ist nicht Marcel Brandt, was man da denken könnte, weil er in sehr vielen Kategorien Erster ist, aber ich gehe nochmal mit Alex Breton, weil ich ihn letztes Jahr schon so überragend fand und auch seine Spielweise ist auch so elegant, aber gleichzeitig auch so dynamisch und natürlich offensiv mega stark, also sei es Punkte, Tore, Vorlagen, ist ja alle immer in den Top 5 und ja, auch 5 gegen 5 Punkte und sowas ist der super, aber der gewinnt halt auch sehr viele Zweikämpfe und arbeitet wirklich auch defensiv gut, bekommt auch nicht so viele Strafzeiten, das war also, ich hätte immer so zwischen Brandt und Breton, habe ich immer so die Zahlen verglichen und wo Breton natürlich wirklich deutlich besser ist, er kriegt viel weniger Strafzeiten. Gut, Marcel Brandt hat diese eine ganz große Strafe bekommen, die das Ganze vielleicht so ein bisschen verzerrt, aber trotzdem, ich finde, Breton ist so im Gesamtpaket besser und was ich auch ganz interessant fand, ich habe mal geguckt, welcher Spieler sorgt denn dafür, dass seine Mannschaft bei 5 gegen 5 sehr oft aufs Tor schießt? Und Alex Breton ist damit Abstand die Nummer 1 der ganzen Liga. Wenn er auf dem Eis steht, bei 5 gegen 5, hat Ingolstadt 488 Schüsse losgelassen. Also nicht Torschüsse, generell Schüsse. Und das liegt natürlich auch an ihm. Und ich finde, er ist nicht nur letztes Jahr mein Verteidiger des Jahres, sondern dieses Jahr bisher auch mein Verteidiger des Halbjahres.
Dann machen wir weiter mit dem Torwart des Jahres. Und also der Name ist ja schon gefallen. Ich bin sehr gespannt, was Bernd dann wann hat. Aber für mich ist Janne Juvonen auch schon Torwart des Halbjahres. Auch wenn er später dazugekommen ist und nicht alle Spiele absolviert hat oder weniger Spiele hat als die anderen Top-Torhüter. Kurz zur Erinnerung, diesen Award hat die letzten beiden Jahre Christa Skudlewskis gewonnen. Und ich glaube, man kann auch mal darüber diskutieren, was wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte, wo dann die Fischtown-Pinguin stehen würden. Und was natürlich eher für eine Rolle gespielt hat in den letzten Jahren. In den letzten Jahren, was da einfach dieses Torwart-Duo mit Skudlewskis und Franz Repp auch für eine Auswirkung gehabt hat auf den Erfolg der Fischtown Penguins. Aber andere Geschichte, also Skudlewskis ist aktuell verletzt und ja, ich bin bei Janne Juvonen, seinen Stil habe ich ja schon mal beschrieben vor einer Woche oder so. Ich finde, er spielt sehr, sehr ruhig. Er ist eben dieser Blocking-Goalie, der das Spiel sehr, sehr gut liest. Also ist auch ein Torwart, der einfach in eine Mannschaft gut reinpasst, die strukturiert ist. Und das sind die Kölner Haie auf jeden Fall, natürlich mit Jalonen als Trainer. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenmatch. Mich würde es auch mal interessieren, wie der jetzt meinetwegen bei den Dresdner Eislöwen oder bei den Isar und Roosters oder bei den Augsburger Panthern aussehen würde. Ob der dann auch eben ja mit so athletischen Reaktionssaves da überzeugen würde oder ob er da auch aufgeschmissen ist, wie es Hudacek war oder Olki Nuora aktuell ist. Ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Werden wir wahrscheinlich nicht sehen, dass Juvonen da bei diesem Team spielt, aber bei Köln macht er einen Riesenjob. Ich erinnere bloß an den Save, den er gestern zum Beispiel gezeigt hat gegen München. Also das war ein Reaktionssave, dieser Nachschuss, als er dann mit dem Schoner gehalten hat. Aber das war irgendwie so, ja, ich bin jetzt hier in Position. Ah, okay, da ist die Scheibe, da kommt der Schuss. Okay, dann...
Ja, oh, stopp. Er wusste vorher nicht, wo die Scheibe ist, aber, muss man auch sagen.
Klar, aber er kickt dann so den rechten Fuß raus und das sieht alles so kontrolliert aus und da haben wir jetzt schon ein paar Torhüter von dieser Spielweise gehabt. In Köln natürlich davor, Gustav Wesslau, Henrik Haukeland ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ja, die kommen immer mehr und das ist einfach aktuell der Stil und Juvonen verkörpert ihn sehr gut. Deswegen mein Torwart des Halbjahres, Janne Juvonen.
Ja, bei mir wieder genau das Gleiche. Wo würde die Mannschaft stehen, wenn dieser Spieler nicht in dieser Qualität abliefern würde? Ist seit Jahren so. Goal saved above expected Nummer 2 in der Liga, gerade hinter Maximilian Franz Repp, Joachim Eriksson. Mag ich auch, total aggressiv, totaler Psycho manchmal, wunderbar unterhaltsam. Ich mag einfach Torhüter, wo es sich lohnt. Also Torhüter sind einfach langweilig, ja. Also generell langweilig, je besser sie sind, desto langweiliger sind sie, ja. Und der ist halt null langweilig, den kann man auch 60 Minuten mal anschauen, was der für Spielchen treibt, wo er seinen Stock überall raus, über was er sich alles beschwert und wie er versucht, irgendwie Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Es tut den Schwenninger Wild Wings sehr, sehr gut. Und ich glaube, in der Aufzählung hättest du jetzt Schwenningen auch gerade nehmen müssen, als du darüber geredet hast, wie ein Janne Juvonen da aussehen und muss man nicht, weil die einfach Joachim Eriksson da am Tor haben.
Ja, auch großartiger Mann. Ich, wo du diese Provokation ansprichst, immer dieses so einen kleinen Schritt noch aus dem Blauen rausgehen, damit der Stürmer, der an ihm vorbeifährt, ihn auch bloß irgendwie erwischt. Ne? Also ja, als Gegner nervt er natürlich, aber ich glaube, in Schwenningen sind sie sehr froh, dass sie ihn haben. Meiner ist trotzdem anderer und da gehe ich jetzt wirklich rein bezahlen. Und also ich sag mal so, die wichtigsten 5 Torwartstatistiken, die wir so zur Verfügung haben in der DL, sind ja, klar, Fangquote, Gegentorschnitt, Shutouts, Goals saved above expected und Goals saved above average. Und der Kollege Franz Repp ist in diesen Kategorien Erster, Zweiter. Und er ist für mich einfach der Beste. Und man muss auch sagen, in den vergangenen Jahren hat er nicht genug Anerkennung, finde ich, bekommen, weil halt Gudlewskis da war. Und vielleicht hat er sich auch in dieser Rolle ganz wohl gefühlt, so nicht immer der Allerwichtigste zu sein, aber wenn er kommt, ist er stark. Jetzt in Mannheim eine ganz andere Rolle. Erstens ist er da die Nummer 1. Zwei, also nicht die ganz klare 1 und der 2. spielt gar nicht, so ist es nicht. Aber er ist für mich schon die Nummer 1. Und vor allen Dingen, es ist natürlich auch ein ganz anderer Druck drauf in Mannheim. Und das noch für jemanden, gerade im Olympiajahr, der natürlich sagen will, ach, vielleicht darf ich als dritter Mann mitfahren, dann so stark zu spielen, also ist für mich aktuell der Torwart des Halbjahres.
Hätte er sogar noch den Mattsson auch noch nehmen können. Ja, das ist schon krass, dass du eigentlich zwei Mannheimer da sogar als Kandidaten hast. Aber
das kennt ja Franz Repp ja aus Bremerhaven. Ne? Also der war ja auch immer sein anderer Kollege, somit der Beste.
Ja, also gut, auch nochmal, dass du angesprochen hast, dass er zu wenig Anerkennung bekommt. Denn seit er wieder da ist in der Liga, also seit er wieder dann Torwart des Jahres war in der DL2 und wieder hoch ist, er war ja vorher schon mal in der DL, aber sein zweiter Stint sozusagen in der DL. Da ist er halt einfach über Jahre hinweg konstant einer der Besten, in manchen Kategorien der Beste, ja, und das ist vielleicht zuletzt auch nicht so aufgefallen, weil er Gudlewskis hatte. Jetzt kannst du jetzt auch wieder sagen, ja, okay, jetzt ist Mattsson auch noch da und da muss es irgendwo mal zeigen, wo sonst kein Top-Torwart als 1A, 1B da ist, aber ja, auf jeden Fall Konstanz.
Ja, stimmt, also man weiß nicht, wie er ist, wenn ja. er 45 Spiele machen müsste. Ne? Keine Ahnung, wie gut er dann wäre.
Sehr schön, dann sind wir beim Rookie des Halbjahres. Das ist am einfachsten gewesen in dieser Saison. Ne?
Ja. Ja, es gibt da so viele Kandidaten. Ich meine, man sieht das ja jeden Abend, irgendein 18-, 19-Jähriger, der da völlig durchdreht. Ah nee, war eine andere Liga, ne? Glaube ich.
Ja, also wir haben so viel über Ivar Stenberg gesprochen in dieser Saison schon, der halt auch einfach 18 ist. Und klar, dieser Quervergleich nicht fair, ja, weil es einfach mehr Potenzial gibt, mehr Jugendliche, die Eishockey spielen in Schweden, weil die Sportart größer ist. Aber wir freuen uns schon, wenn irgendwie so ein U23-Spieler dann mal Special Team spielt. Und in anderen Ligen zerschießen die 18-, 19-Jährigen halt wirklich gegen gestandene Spieler, die teilweise schon in der NHL waren, die Liga. Rookie des Jahres, schwierig. Müssen wir wirklich bei Technically Rookie bleiben, also wer auch zum Rookie des Jahres ernannt werden kann, oder sind wir bei Jungspieler oder ja.
Genau, deswegen habe ich auch keinen. Bei mir geht einfach Tumbleweed über den Bildschirm, da ist gar nichts.
Ja, also klar, man könnte jetzt sagen, die meisten Punkte hat Edwin Troppmann, immerhin 5 Tore geschossen, was ja gar nicht so schlecht ist, aber 5 ist halt auch schon der Rekord quasi, in großen Anführungszeichen, den ein Rookie dieses Jahr in der DL gemacht hat. Und das nach der Hälfte der Saison. Also wenn es so weitergeht, hat irgendein Rookie am Ende 10 Punkte. Und ja, ich habe da auch keinen, ehrlich gesagt. Also ich will es nicht wählen. Klar, irgendeiner muss gewählt werden. Auch in den vergangenen Jahren war es ja nicht immer so klar. Vielleicht kriegt Penkin es auch. Ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also durch die Geschichte, aber es ist ja halt auch noch verletzt. Wobei der
eigentlich,
ne,
mehr DNL spielt als DEL. Ne? Also,
genau, der hat rund die Hälfte der möglichen Spiele hatte, aber halt auch, weil er jetzt aktuell verletzt ist, aber davor auch schon. Am Anfang ja so immer nur so ein paar Wechsel bekommen, aber er hat zumindest schon 2 Tore geschossen, aber über was sprechen wir da? Ne? Können wir nur sagen, okay, der ist halt 16,
deswegen
können
wir den, Berlin.
Ja, der ist 16, deswegen nominieren wir den, und wenn der 17, 18 ist, ist die Frage, spielt er noch weiterhin Mannheim und wie scoret er dann? Aber du kannst ja nicht auf Basis von irgendwelchen Prognosen das dann machen. Und ja, Troppmann hatte ich auch so auf dem Zettel. Kreening ist auch ein Rookie, spielt die erste Saison in der DL. Die Kose-Brüder hatten ihre Momente, aber es ist keiner, der da so wirklich... Ja, das sind einfach Spieler, die halt mit dabei sind, aber die dann halt auch nicht irgendwie in Überzahl zum Beispiel wichtige Rollen übernehmen oder
also es gibt keinen Rookie des Jahres, können wir uns darauf einigen, ne?
Bisher. Ja, ich würde es tatsächlich jetzt einfach in dem Fall mal so machen, wenn wir sagen Rookie des Jahres und haben das so, dann sagen wir, okay, wir haben da keinen, der raussticht, und das ist ja auch mal okay dann.
Wie hat denn der Herr Böhm als Trainer?
Recency Bias. Aus Recency Bias habe ich Janne Juvonen zum Halbjahrestorhüter gemacht, weil er nämlich total beschissen war gegen die Ice Tigers. Hat er 4 Dinger kassiert gegen eine ziemlich tote Mannschaft an dem Abend. Also beschissen war er natürlich nicht. Man hat schon gesehen, dass er was kann, ja. Und die Ice Tigers sind ja offensiv, selbst wenn es schlecht läuft, auch keine so schlechte Mannschaft. Also ist natürlich leicht übertrieben, der kommt bei mir auch noch in einer anderen Kategorie dann später. Aber was mich sehr beeindruckt hat bei den Kölner Haien ist, und das sehe ich bei wenigen Mannschaften, vielleicht fällt es mir nicht auf, mag auch sein, aber diese Setplays von den Kölner Haien, wow.
Gerade Bulli so, ne? Das ist schon echt
gut. Ja, und ich meine, wie bewerten wir die Arbeit von Trainern? Ja, wir haben keine Ahnung, wie die in der Kabine sind. Wir bewerten sie im Prinzip nach Sympathie. Also wenn jemand irgendwie nett ist und empathisch ist und vielleicht gut reden kann, dann haben wir da einen besseren Eindruck als von den Leuten, die halt immer schlecht gelaunt sind. Und die halt immer für schlechte Trainer. Also das ist ja so aus Journalistensicht auch grundfalsch, aber wie bewertet man die Arbeit von Trainern? Also am Ende natürlich durch die Tabelle und wie sie in den Playoffs dann abschneiden. Aber ich fand es halt richtig, richtig auffällig. Und jetzt ist auch die Frage, kommt es von Kari Jalonen oder kommt es von seinem Trainerteam? Da gibt es ja auch noch 2, 3 andere, die da hinter der Bande stehen und die eventuell an solchen Dingen beteiligt sind. Aber in der Kombination aus Erfolg, aus Struktur, aus Disziplin in einer Mannschaft und diesen Setplays ist für mich Kari Jalonen bisher der Halbjahrestrainer des Jahres.
Würde ich sogar mitgehen, und vor allen Dingen auch unter der Voraussetzung, dass er seinen Abschied schon angekündigt hat. Und das kann ja alles immer in eine komische Richtung gehen. Dass da manche so denken, ach, was will der mir denn erzählen, der ist der eben nächstes Jahr weg. Klar, wir haben schon gesagt, es kann auch so eine Last-Dance-Dynamik bekommen. Aber Stand jetzt, finde ich, gibt es überhaupt keine Anzeichen, dass das irgendwie schlecht sei. Also ehrlich gesagt, wenn wir es nicht wüssten, würde es uns nicht auffallen, oder? Dann würde man denken, ja, Jalonen baut hier jahrelang was auf. Also ist schon echt beeindruckend, was er macht. Und seine ruhige Art halt auch, ne? Also klar, ich würde mir in Pressekonferenzen, Interviews auch mal wünschen, dass er vielleicht mal ein bisschen aus sich rausgeht und dann auch mal vielleicht ein bisschen was Unerwartetes sagt. Das ist immer sehr erwartbar, was da kommt. Aber rein sportlich kann man ihm auf jeden Fall nichts vorwerfen.
Wie hast du denn?
Ja.
Auch
ich gerade.
Ach, bestätigst das, okay. Ja, habe ich jetzt keine Gegenargumente, aber Sebastian hat es ja schon angesprochen, wie bewerten wir Trainer? Und natürlich das eine so ein bisschen Set Plays, wie strukturiert spielt die Mannschaft? Dann ist natürlich auch mal die Frage, wie gut sind die Spieler? Also kannst du das mit der Mannschaft überhaupt machen? Also brauchst du auch immer, das kannst du nicht bei jeder Mannschaft machen. Und ich gehe ein bisschen weiter runter in die Tabelle, bin überrascht, dass Sebastian Böhm den Homer-Pick nicht gemacht hat. Deswegen mache ich das für ihn. Mitchell Keef hat natürlich ganz andere Voraussetzungen jetzt gehabt in Nürnberg, nämlich sehr, sehr viele Ausfälle im Sturm. Und also ich hatte die letztes Jahr die Nürnberg Ice Tigers ja schon als Abstiegskandidat. Da haben sie sich für die Top Ten und dann fürs Viertelfinale qualifiziert. Ich habe mir am Anfang der Saison gedacht, als dann wirklich die beiden Top-Center ausgefallen sind, okay, das kann auch eine Phase geben, wo du abrutscht in der Tabelle. Abstiegskandidat ist Nürnberg natürlich in dieser Saison absolut überhaupt nicht, sondern die spielen um die Top Ten. Aber da in dieser Phase, wo du wirklich oft mit drei Reihen spielen musstest und wo das Verletzungspech wirklich hart zugeschlagen hat. Trotzdem dich in Schlagdistanz zu halten, auch nach so ein paar Niederlagen in Folge, dann irgendwie nicht die Nerven zu verlieren und da eben dran zu bleiben an den Top Ten und jetzt drin zu sein in den Top Ten, das hat natürlich auch mit dem Trainer zu tun. Und jetzt haben wir eben da jetzt nicht die Small Sample Size, sondern wir haben die erste Saison auch schon gehabt, wo er erfolgreich gearbeitet hat und dann auch einfach, Spielstil ein bisschen anzupassen, ja, zu sagen, okay, das ist zwar nicht unser Eishockey, aber das ist halt jetzt die Begebenheiten, die wir haben und wir müssen uns daran anpassen. Wir spielen ein bisschen anders, spielen ein bisschen zurückhaltender. Also, und das Ganze dann auch noch wirklich sehr smart zu verkaufen, in dem Alter auch schon, muss man auch sagen, mit Anfang 40, ne, also wirklich so das zu verkörpern, was Mitch O'Keefe tut, ist für mich der Trainer des Halbjahres.
Also ich finde auch, dass Nürnberg eine gute Saison spielt, aber dass er nicht in Abschiedsgefahr gerät, liegt das natürlich auch in den...
Hat nichts mit Nürnberg zu tun.
An Teams da unten, ne? Ja, klar. Dresden hat nicht mal einen halben Punkt pro Spiel, ne?
Ja, wobei, also mit dem Punkt, mit der Punkteausbeute aktuell...
Also Nürnberg ist schlechter als vergangenes Jahr, ne? Also wenn wir den Punktedurchschnitt angucken, ne? Zwar nur ein bisschen, aber ja.
Es ist trotzdem kein Absteiger, Punkteschnitt.
Weit davon entfernt, gar keine Frage.
In der Tabelle besser. Einen Platz, aber.
Das stimmt. Tabelle besser, aber Punkte schlechter. So, jetzt kommen wir mal.
Also, da darf der Sebastian gar nichts dazu sagen zu dem Trainer, den er. Was
soll ich dazu sagen? Ist ja alles richtig. Nee,
das ist alles gesagt.
Ja.
So. Typ des Halbjahres. Hat jemand einen Typen? Also, ja. Sind wir ganz ehrlich. Also, früher ging es ja echt. Also, es kommt mir so ein bisschen vor. Ich will jetzt nicht hier der alte Mann sagen, dass früher alles besser war. Aber ich meine, wenn wir überlegen, was da so für Typen rumgelaufen sind, sei es so ein Bill Stewart oder auch in Nürnberg Thomas Sabo oder ich meine, selbst in Bremerhaven so Alfred Prey irgendwie eine Figur. Und jetzt gucke ich so durch die Liga und denke mir so, also ist es irgendwie Justin Schütz, weil der zumindest mal den Finger vor den Mund hält, wenn er von denen ausgepfiffen wird, den er vergangenes Jahr den größten Moment seit Jahren beschert hatte? Ich weiß es nicht. Ist es Mark French, weil er irgendwie so ein smarter Typ ist mit einer Brille, die sich lustig zusammenklicken lässt? Oder ist es Hendrik Haukeland, der irgendwie mal durchdreht, aber dieses Jahr das irgendwie auch nicht tut? Also ich finde es Typ echt schwer und wahrscheinlich wäre es eher Justin Schütz, weil der auch mal zumindest in Interviews manchmal irgendwie so klingt, das wird jetzt gerade mit einem Kumpel unterhalten. Und das finde ich dann so ein bisschen erfrischend, aber sonst wird es schwer, finde ich, bei Typen. Also die DEL ist gerade nicht so eine Typenliga, oder?
Ja, ist auch krass, dass du jetzt da aufgezählt hast und da war kein, also in der Historie und da war auch kein Spieler dabei erstmal. Also.
Doch, ich habe doch auch gelernt aufgezählt. Ne?
Ja, okay, hast du dann, aber du hast mit Bill Stewart angefangen und Thomas.
Ach so, Arbo, ja, richtig. Das recht. Ja.
Geschichte
das der DL. Ja, aber gut, aber ich meine, erinnere dich mal. Jetzt guck doch mal diese alten Bücher, die zum Beispiel der Günther geschrieben hat. Was da für geile Storys drin sind von irgendwelchen verrückten Pelzhändlern oder so andere Leute und sowas ist doch. Also der Sport ist zu seriös geworden, will ich da eigentlich damit sagen.
Ja, genau. Und es gibt einen, der immer noch daran erinnert, der an. Optisch auch an Thomas Sabo erinnert, vielleicht auch an Pelzhändler. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich von diesem Presseparkplatz, und das ist wirklich fürchterlich, da muss man in Nürnberg muss man teilweise noch 100 Meter gehen.
Ja,
zur
das habe ich ja einmal mitgenommen. Das ist
wirklich hart, ja. Wenn ich da immer vier Typen dann stehen sehe, die dann so mehr schlecht als recht sich den Ball zupassen, ja. Und sich da warm machen, hier sehe ich meine Anführungszeichen noch so. Und da ist einer dabei, hat Mütze auf, seine langen Haare, das sieht man darunter hervor, sind schon leicht verschwitzt. Diese Locken dann auch mit einem kleinen Wohlstandsbäuchlein. Also ich freue mich jedes Mal, wenn Roman Goffmann da ist. Er sorgt nicht mehr ganz so viel für Unterhaltung. Liegt daran, dass er vielleicht tatsächlich etwas stabiler in seinen Schiedsrichterleistungen wurde. Aber wenn man nach einem Typen sucht, dann braucht man gar nicht lang suchen. Ist ja das nächste dann auch, habe ich mich kürzlich mit einem mit einem Kollegen unterhalten. Der fällt so sehr auf, dass man auch immer meint, dass es mehr Roman Goffmanns gibt. Also, dass er jedes Spiel von den Ice Tigers, und dann macht man Magenta-Sport an und schaut sich irgendwie, weil man gar nichts anderes zu tun hat, Iserlohn gegen Schwenningen an oder sonst irgendwie, wer ist auch wieder da, Roman Goffmann. Der ist einfach immer da.
Und das stimmt, der ist so ich immer da.
Ja, ich möchte, dass er nicht mehr geht. Ich finde, wie er auf dem Eis ist, wenn man auch mal so beobachtet, wie er mit Spielern kommuniziert und sowas. Keine Ahnung, was er da erzählt, aber es sieht sehr unterhaltsam aus und für mich überqualifiziert quasi für die Kategorie Typ des Halbjahres.
Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir überlegen, wie letztes Jahr, oder war das vorletzte Saison, ich weiß gar nicht mehr, so, wo alle so auf den eingeschlagen haben, also ich finde, das ist kein schlechter Schiedsrichter, oder? Also klar hat der so ein paar Aussetzer gehabt, aber das waren jetzt auch nicht immer seine Fehler, oder? Und es hat sich so ein bisschen gehäuft, aber es gab ja sogar, also ich erinnere mich, das war irgendein Spiel hier in Düsseldorf, da sind die Schiedsrichter durchgesagt worden und da war das so wie früher, dass da gepfiffen wurde, weil heutzutage ist ja so, die Schiedsrichter werden durchgesagt, ja gut, laufen halt irgendwelche Leute rum, ne? Aber da ist direkt gepfiffen, weil Leute, oh Gott, der Idiot und sowas. Und ich finde, im Verhältnis zu seinem Ruf ist er wirklich ein guter Schiedsrichter.
Und das ist doch auch eine Leistung, oder? Weil, also dieses Image, schlechter Schiedsrichter, verpfeift alle so ungefähr, macht nur Fehler, das wirst du nicht so leicht wieder los. Und also er ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so im Gespräch dafür. Und auch in den Chats oder was ich jetzt auch in der bisschen Hockey-Fankurve war es jetzt irgendwie dann letztes Jahr immer Thema, okay, wo pfeift der wieder? Oder dann sagt wieder ein Fan, oh, den haben wir jetzt. Und jetzt ist er weiter in der Liga und schaut immer noch gleich aus. Er ist leicht zu erkennen. Das ist ja auch, sag ich jetzt mal, nicht jeder Schiedsrichter ist, finde ich, so leicht zu erkennen wie Roman Goffmann dann im Trikot. Ja. Aber den kennt jeder und das Gesicht kennt jeder. Und trotzdem ist er halt weiter in der Liga und macht weiter sein Ding. Und das spricht ja auch für ihn.
Absolut. Wen hast du denn?
Typen? Du hast ihn ja schon genannt und ich finde, wenn wir bei Spielern sind, also führt da, finde ich, keinen Weg vorbei an Justin Schütz. Ja, weil also wir regen uns immer auf, dass die Antworten vorhersehbar sind und die alle so geschliffen sind. Und der ist einfach, also erstens ist er ein guter Spieler, ein sehr, sehr guter Spieler. Einer, der schon Torschützenkönig war, Stürmer des Jahres, Deutscher Meister, WM-Silbermedaillengewinner. Der hat einfach auch viel gewonnen. Der hat in München gespielt, der hat in Köln gespielt, in Mannheim gespielt. Wirklich auch bei großen Teams, bei erfolgreichen Teams. Und ich fand jetzt einfach auch diese Situation, als er diesen Penalty da reingehauen hat gegen Köln und dann ausgepfiffen worden ist und vorher ja auch schon ausgepfiffen worden ist. Keiner kann das so sympathisch wie Justin Schütz. Erstmal den Finger, dann wird das noch lauter und das ist eine Situation, wo sich jeder denkt, geil. Ja? Also das gibt's ja viel zu selten, es ist geil. Aber dann schlägt das oft so in Hass um. Ja? Und er sorgt dann mit dem Interview wieder dafür, dass es nicht in Hass umschlägt, sondern sagt, ja, der ist halt einfach so, ja, so schulterzuckend und irgendwie, dann sagt er doch, macht er so eine Liebeserklärung an Köln. Ne? Ich finde die Stadt geil, ich finde den Club geil, aber jetzt bin ich halt in Mannheim. Also irgendwie so ist halt das Geschäft und ordnet das wieder super ein. Und da würde ich jetzt, selbst als Die-Hard-Fan der Kölner Haie, der vielleicht auch drecksauer wäre auf Justin Schütz, weil mit ihm die Chance auf die Meisterschaft noch viel größer wäre jetzt in dieser Saison. Da würde ich dann sogar sagen, ja, irgendwie hat er einen Punkt, ja. Und natürlich als neutraler Beobachter sage ich, wie viel besser kann man die Situation noch managen? Und das auch noch irgendwie, glaube ich, nicht einfach angelernt, sondern einfach so ist er halt und so macht er das halt. Und das ist für mich ein Typ, ja.
Und was ich halt cool fand, dass er eben nicht in der Situation erstmal zurückgezogen hat. Er hätte ja auch so Kopf runter, gut, die pfeifen mich aus, oh Gott, wie schlimm. Dann hat sich gedacht, ihr pfeift mich aus, was wollt ihr denn von mir? Da gibt's erstmal einen Finger. Und das fand ich dann halt cool, dass er nachher dann sagt, hey, ich finde euch trotzdem ganz cool. Fand ich auch gut, aber ich fand am besten, dass er halt sich erstmal dachte, was wollt ihr denn von mir? Das fand ich echt gut.
Gut, dann sind wir beim, hat jemand einen Transfer des Halbjahres? Also ich weiß nicht, unser Producer hat sich ja diese Kategorien überlegt, also der hat uns da wirklich eine schwere Aufgabe gegeben. Nee, Quatsch, der Bernd war's. Also musst du ja selber auch was haben, du musst ja immer nach vorne fahren dann da.
Ja, ich habe den Mann, den du eben schon erwähnt hast, Riley Barber, ne? Also jetzt darf man nicht vergessen, dass der natürlich auch vorher schon eine ganz gute Karriere hatte, ne? Also ich meine, der hat U18 WM gewonnen, der hat U20 WM gewonnen, sogar als Kapitän, ne? Der war in diesem National Team Development Program und sowas und hat ja auch NHL gespielt und AHL gute 30-Tore-Saisons und KHL und alles. Also da ist jetzt keiner gekommen, wo alle dachten, warum schießt der denn jetzt auf einmal Tore? Das war jetzt auch halbwegs zu erwarten. Aber wie gut er ist und wie sehr er dieses neue Team besser macht, das qualifiziert ihn auf jeden Fall für meinen Transfer des Halbjahres.
Ich gehe woanders hin. Ich habe tatsächlich Alexander Blank. Also ich habe da mal einen deutschen Spieler, der das Team gewechselt hat.
Nein, läuft doch echt geil, finde ich.
Nein, also natürlich Recency Bias wäre natürlich jetzt da richtig schlecht. Ne? Die spielen nicht gut und er spielt jetzt auch zuletzt auch nicht gut. Aber zwischenzeitlich ist es gelaufen und dann einfach auch einen jungen Spieler zu haben, der dann wirklich das ist jetzt auch nicht mehr der Fall.
Aber der kann übrigens auch reden, ne? Der macht auch gute Interviews.
Ja, genau, stimmt. Auch nicht auf die Schnauze gefallen und aber ein junger Spieler mit 23 Jahren, der dann den Verein wechselt und dann auch sich einen Platz in der ersten Reihe zumindest zeitweise erspielt. Genau das brauchst du, glaube ich, jetzt, wenn du so ein Club bist wie die Augsburger Panther. Insofern würde ich sagen, ist es ein guter Transfer. Ob jetzt, ob man sagen muss, boah, da hat Larry Mitchell aber ein Händchen gehabt. Nee, ich denke eher, okay, der ist halt noch da aus der Abstiegsmasse der Düsseldorfer EG und dann ist es auch irgendwie klar, dass der wieder einen Club findet. Und dann haben wir die Augsburger Panther vielleicht jetzt in dem Fall Glück gehabt, dass sie ihn gezogen haben. Der wird jetzt wahrscheinlich nach Iserlohn oder auch nach Nürnberg oder auch nach Dresden oder was ich, oder Schwenningen wird der auch passen. Die Frage ist halt dann immer, kriegt dann auch die Rolle und wenn dann einer eben Top 6 spielt und Powerplay mit 23, finde ich das gut und insofern ist das mein Transfer des Halbjahres.
Sehr großer Vorteil war natürlich, dass er dann noch ein Team gefunden hat, wo er diese Rolle bekommt, weil wir dürfen nicht vergessen, er hatte ja noch Vertrag in Düsseldorf und wäre die DEG nicht abgestiegen, wäre er ja hier geblieben und das ist ja erst ganz spät entschieden worden, erst in der Verlängerung des 7. Zweitliga-Finals. Und dann so spät noch eine gute Rolle frei zu haben, das hat natürlich auch Augsburg dann die Karten gespielt und ihm auch.
Ja, ich mach's ganz kurz. Ich habe das tatsächlich auf das Halbjahr bezogen und gar nicht so sehr auf den Sommer. Da gab's ja auch einige Transfers, einige Torhüter-Transfers, wo man sich gedacht hat, hä? Bei dem habe ich mir das ehrlicherweise auch gedacht, weil ich das mit Brückmann nicht so ganz habe ich nicht überrissen, wie lange der jetzt dann ausfällt und sowas. Man denkt sich einfach nur, die haben doch Torhüter, die haben eigentlich auch gute Torhüter. Warum holen sie jetzt irgendeinen Finnen, dann schaut man sich den so an und denkt sich, naja, okay, lange in der Schweiz gespielt, da offenbar auch wichtig und erfolgreich. Trotzdem muss das jetzt sein. Und dann ist er da, funktioniert sofort, die Mannschaft gewinnt mit ihm. Er spielt wirklich spektakulär, trotzdem sehr gut und seriös, wie man als Torhüter spielen soll. Ihr habt alles schon gesagt. Janne Juvonen.
Ja, und könnte man auch auf Herrn Bibo ausfallen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja.
Genau die gleiche Diskussion. Ne? Der spielt auch super und kam auch spät und wir dachten, hä?
Ja, und also erstens, München ist noch gar nicht aufgetaucht, fällt mir gerade auf. Übrigens, der deutsche Meister, die Eisbären Berlin, ist auch noch gar nicht aufgetaucht bei unseren Spielern des Jahres und bei den ganzen Kategorien. Aber das sind Torwarttransfers, die wir so nicht hatten in den letzten Jahren. Also, dass du wirklich jemanden holst, jeweils, und wir haben es ja gestern dann gesehen, am Mittwochabend bei dem Spiel, beim direkten Duell zwischen München und Köln, zwei sehr, sehr gute Torhüter. Oft war dann so, ja, da kommen dann nehmen wir bei München, da nehmen wir nochmal einen unter Vertrag, so als Backup für Matthias Niederberger. So wäre es ja eigentlich in der Saison auch gedacht gewesen, weil da war Niederberger ja noch nicht ganz fit, aber er war nicht verletzt. Ja? Also es war eigentlich als Backup-Lösung. Und das ist jetzt aber auch eine klare Nummer 1 bei den Münchnern. Und einer, der sicherlich dann auch Niederberger wieder motiviert, wenn der wieder da ist. Und ich bin gespannt, wie das bei Köln ist, wenn dann Brückmann wieder da ist und was dann auch mit Ancicka passiert zum Beispiel. Aber Juvan ist die ganz klare Nummer 1 jetzt bei den Kölner Haien und Brückmann muss sich den Job erst wieder zurückholen. Und dann irgendwie kein Panik-Move. Vielleicht war es trotzdem ein Panik-Move, ja, aber wenn es ein Panik-Move hat, dann ist der gut ausgegangen für Köln und für München. Also zwei super Torhüter, die da gekommen sind, ja, auf jeden Fall.
Weiter geht's. Comeback des Jahres. Herr Böhm, fangen Sie doch mal an.
Mach ich gern. Da gibt es einen Homer-Pick und zwar aus voller Überzeugung. Was man in Nürnberg irgendwie nicht so wirklich machen sollte, ist aus Gründen, weil da kriegt man nämlich sofort ein WhatsApp, ist, dass man kritisch über Niklas Reutle schreibt. was ich hier und da dann doch mal habe machen müssen in den letzten Jahren, weil also diese Fandiagnose, dass da eine tolle Karriere so langsam zu Ende geht, die hat man durchaus mal ziehen können. Gesundheitlich größere Probleme gehabt letztes Jahr, war im Prinzip dauerverletzt, hatte trotzdem gute Phasen. Trotz dieser Verletzung, also habe ja auch verletzt dann gespielt, aber irgendwie ging da halt dann doch einfach was zu Ende. Und in Nürnberg ist das dann natürlich was Spezielles, weil es so viele Stammtorhüter, die es zumindest kurz mal auch in die NHL geschafft haben und die dann zu ihren Heimatclubs zurückkehren und dann dort spielen, die gibt's ja dann doch nicht. Also es ist einfach doch irgendwie was Emotionales hier auch in dieser Verbindung zwischen Niklas Treutle, den Fans und den Ice Tigers. Dann holen die Evan Fitzpatrick, der funktioniert so okay, ist dann irgendwie auch angeschlagen. Und plötzlich ist Niklas Treutle wieder voll da, also so richtig gut, auch statistisch richtig gut. optisch richtig gut, das stimmt alles. Augentest ist auch okay, wirkt viel aggressiver als letztes Jahr. Oder eigentlich die letzten Jahre, muss man ja dann auch sagen. Und die Mannschaft gewinnt dann auch mit ihm. Also sehr beeindruckend, wie der sich zurückgekämpft hat.
Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, er sei durch, wenn ich ehrlich bin. Ne? Weil er hat ja nicht eine schlechte Saison gehabt. Der hat ja quasi 2, 3 Saisons gehabt, wo du dachtest, ob das noch reicht. Du bist jetzt irgendwie noch zweiter Mann bei so einem Team, was nicht viel Geld hat, dann irgendwie so an Platz 10 kratzt, eventuell sogar absteigen kann. Also finde ich, ist eine gute Wahl.
Bis zu diesem Coming-out von Leon Hungerecker letztes Jahr hatten die Eisbergers die schlechtesten Torhüter.
Ja, jedes Jahr. Absolut.
Ja. Jedes Jahr. Und waren trotzdem dann irgendwie dann in den Pre-Playoffs noch drin. Das ist das erste Jahr, wo man sagen kann, das ist nicht mehr der Fall, sondern sie haben ordentliche Torhüter.
Absolut. Mein Comeback ist trotzdem anderer, der ist auch gerade schon genannt worden, das ist nämlich Nick Mattinen. Und nicht nur, weil das ja wirklich im Wortsinn Comeback ist.
Ich habe mich gelesen, habe ich übersetzen lassen von ChatGPT. Was heißt das Comeback? Es kommt zurück und der kommt zurück und dann auch noch aus Nordamerika. Das muss der sein, ja? Es gab nur einen, der zurückgekommen ist und der so gut spielt.
Ich habe ja die Worte nicht nur verwendet, ne, weil er eben nicht nur im Wortsinn Comeback gemacht hat, weil er nicht in der Liga war, sondern es ist auch ein Comeback. Weg, weil er halt eine Katastrophensaison erlebt hat in Nordamerika. Der hat 4 Punkte gemacht, kein einziges Tor. Der hat nur 22 Spiele machen dürfen in der AHL. Also da hätte man ja durchaus von ihm aus denken können, also er hätte sich denken können, oh Gott, was habe ich hier gemacht? So ein Riesenfehler. Ich habe meine Karriere irgendwie halbwegs in den Sand gesetzt. Natürlich musste er das machen, wenn die Maple Leafs dir ein Angebot machen, dann nimmst du das an, gerade in dem Alter. Aber es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und dann jetzt zurückzukommen und fast genauso gut zu sein oder vielleicht sogar genauso gut zu sein wie in der Saison davor, wo er ja bei Straubing Verteidiger des Jahres war, finde ich echt beeindruckend. Der Mann hat schon 10 Saisontore geschossen und ja, hat auch noch 13 Vorlagen und ist fast ein Punkt pro Spielspieler. Das ist schon schwer beeindruckend. Natürlich ist er gut und spielt in einer guten Mannschaft, ist auch alles klar. Aber dass er so direkt wieder funktioniert, deswegen ist er mein Comebacker des Jahres.
Was ich über die Jahre erst habe lernen müssen, ist, dass du AHL-Statistiken einfach überhaupt nicht ernst nehmen kannst.
Ja, das stimmt.
Weder in die eine noch in die andere Richtung. Nein, das finde ich in dem Fall ist es total spannend einfach, weil die holen den und aus deutscher Sicht denkt man sich, natürlich holen die den, ist ein unfassbarer Verteidiger, diese Größe und diese Torgefahr, was der alles kann. Also natürlich wollen die Maple Leafs den haben. Für die Maple Leafs ist das ein Move von ungefähr 100, die die machen,
Oder und vor allem auch einer, der dir finanziell 0,0 wehtut, ne?
Genau, das ist denen völlig egal. Ob der funktioniert oder nicht, ist völlig egal. Und natürlich ist in der AHL in seinem Alter, ohne gedraftet worden zu sein von den Maple Leafs, musste er sich erstmal hinten anstellen. Und der bekommt dann auch keine Chance. Und das haben viele DEL-Spieler, haben das, also Yasin Elis ist auch ein sehr, sehr prominentes Beispiel, wo man sich denkt,
Max Kamera.
Er kommt da als Silbermedaillengewinner, kommt er da, natürlich wird er spielen. Calgary, klar, logisch. Ja. Und es passiert gar nichts. 0,0. Der spielt im ersten Vorbereitungsspiel in der 4. Reihe und taucht dann nie wieder auf. Und bei Nick Mattinen war es auch so. Man kann das einfach nicht ernst nehmen. Die bekommen da keine Chance zum Teil und braucht unglaublich viel Glück, um dann diesen Weg nochmal zu gehen und sich da zurück anzubieten. Es gäbe ja mehrere, wo man sich denkt, ja, die hätten schon das Potenzial. So Owen Hedrick auch zum Beispiel. Ja. Aber der hat über Jahre, hatte der keine Chance in der AHL. Warum soll er denn jetzt eine bekommen? Ja? Und Nick Mattinen hat es probiert. Aller Ehren wert, finde ich auch stark, dass jemand dann einfach, obwohl er das ja auch weiß, die sind ja auch nicht doof, ne? Wie viel Glück das braucht und kommt zurück, funktioniert sofort wieder, ist vielleicht sogar besser als zuvor. Richtig stark.
Ja, aber übrigens, du hast das Thema ansprichst, ich habe mal mit Max Kammerer darüber gesprochen, der war ja mal eine Saison da in der Organisation, wie es ja dann immer so heißt, der Capitals, und hat dann eigentlich in Hershey eher gespielt. Und der hat auch gesagt, es geht halt 0,0 darum, ob du selber gerade gut spielst, ob du irgendwie toll trainierst oder sowas. Es geht einfach nur darum, was will der NHL-Manager? Und wenn der 2 Spieler First Round gedraftet hat in den Jahren zuvor, dann spielen die erste Reihe, dann spielen die Überzahl. Völlig egal, ob die gerade katastrophal sind und du spielst 1000-mal besser. Du spielst einfach 4. Reihe und keine Überzahl. So ist das einfach.
Ich gehe in ein bisschen andere Richtung. Mein Comeback-Spieler des Jahres ist Andreas Eder. Also das hat natürlich jetzt nichts nur mit dem rein Sportlichen zu tun, aber nach diesem Schicksalsschlag so zurückzukommen, den Verein zu wechseln und so gut zu spielen, also ich glaube, das vergisst man, dass der Mann, wenn er so weitermacht, macht er 20 Tore, das ist Bestwert und stellt auch ein Career-Year auf bei den Punkten und das, nachdem der Tod seines Bruders nicht mal ein Jahr her ist, Bruder und bester Freund gestorben und dann weiter zu spielen und natürlich war das Ganze emotional aufgeladen und mit der Rückennummer und dem Platz und wann der Wechsel bekannt gegeben worden ist. Und ich habe mir schon gedacht, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu viel und vielleicht lädt er sich selber dadurch auch zu viel auf, aber das funktioniert und er scheint sich sportlich wohlzufühlen in Berlin und spielt gut. Das ist mein Comeback des Jahres.
Ja, gute Wahl. Tor des Jahres.
Rede, Christoph, Rede.
Rede, wie die jungen Leute sagen. Tor des Jahres, was habt ihr da? So, was ist denn mit dem Magenta Top 10 Kucker Böhm? Was hat der hinten da?
Ich habe alles angeschaut.
Zur Vorbereitung nochmal alle Spiele durchgeschaut.
Ich habe ich habe mir, glaube ich, noch 6 oder 7 Top 10 Wochen habe ich mir angeguckt.
Ich weiß nicht, wer das da macht, aber vielen Dank dafür. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das tatsächlich die spektakulärsten Tore waren.
Hoffe ich auch.
Auch ein Name, der schon gefallen ist, in dem Zusammenhang jetzt aber dann vielleicht noch nicht. Ich habe vor langer Zeit habe ich ein Buch geschrieben, das nahezu niemand gelesen hat.
Ich habe es gelesen.
Da habe ich versucht, Eishockey zu erklären. Und da habe ich dann auch erklärt, dass es den Schlagschuss gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ja. Das Spiel ist so schnell, du hast gar das gleiche Tor wie ich. Aufzuziehen und sonst.
Ich habe das, glaube ich, auch. Ich war sogar im Stadion bei dem Tor, wenn es um das geht.
Oh ja, das kann sehr gut sein, weil es ist nämlich bei dir in der Nähe gefallen.
Ja. Vorsicht.
Okay, wir nähern uns an. Es sind sehr, sehr viele Tore in dem Spiel gefallen.
Das weiß ich gar nicht mehr. Aber könnte sein, ja. Weil
es war das 5:1
ja,
in Augsburg.
Ja.
Und es ist mit einer Schussgeschwindigkeit von 161
km/h
abgeschlossen worden aus Vollsprint.
Das ist das Entscheidende.
Unfassbar geiles Tor, Marcel Brandt, Tor des Halbjahres.
Hier bei mir auf dem Zettel steht Brandt in Augsburg 161 km/h und das aus dem Lauf heraus. Das habe ich mir aufgeschrieben. Was für eine Bude. Kommt aus dem Mitteleis und also das ist so ein bisschen so ein PlayStation-Move, ne? So, du drückst zu früh, der Spieler hat die ganze Zeit den Schläger oben, wartet auf den Puck, dann kommt er und dann lädt der aber auch einen durch. Also ich auch für mich das Tor des Jahres. Wobei ich überlegt hatte, von der Kuriosität her hätte man auch dieses bekloppte Eigentor bei München gegen Bremerhaven ins leere Tor nehmen können, was du dann eigentlich nicht hätte
zählen können. War ich auch im Stadion!
Ja, was auch im Stadion. Wenn der Fetzer kommt, geht's rund. Könnt ihr euch merken. Also, ne, Vereine, wenn ihr wollt, dass ihr was Spektakuläres habt, ruft mal bei Magenta an oder bei der Produktionsfirma und sagt, wir brauchen den Fetzer, weil dann läuft's immer. Ja, aber ich sag auch, Brandt ist das Schönste.
Ist es du oder DL?
Ja.
Aber tatsächlich habe ich auch ein Brandtor, aber es ist ein anderes. Es ist auch ein Schlagschuss, aber es ist ein anderes. Das ist echt verrückt. Das war im Spiel gegen Ingolstadt zu Hause in Überzahl und da hatte der vorher schon ein Tor geschossen, hat er nämlich 2 geschossen. Das war gerade in seinem Streak, das andere war, glaube ich, auch gerade in seinem Streak, wo der alles getroffen hat. Und da hatte der schon ein Tor und dann hat Straubing Überzahl und dann gewinnt das Bulli, Leubel gewinnt das Bulli, Melnik legt die Scheibe rüber und es war in der Hintertorkappe, also im Spiel war es einfach, der Pass kommt rüber und dann denkst du, okay, entweder es kracht jetzt einfach, weil das Ding halt dahinter einschlägt oder das ganze Stadion explodiert. Ja, weil der schon auszieht. Und dann zieht der durch und trifft ins kurze Kreuzeck. Und in der Zeitlupe war dann zu erkennen, wie der da auch einfach gewusst hat, das Bulli ist gewonnen und der hat gewusst, eine Sekunde später dresch ich auf diese Scheibe. Der hat den Puck noch gar nicht gehabt, da waren noch 2 Stationen dazwischen. Aber er hat gewusst, ich dresch jetzt gleich auf diese Scheibe, wie ich kann. Ja, und wenn die einigermaßen platziert ist, dann ist die drin. Und dann kommt, dann schaut der Brandt nochmal ganz kurz, wo steht der Torwart? Also wirklich so ein ganz kurzer Blick. Und dann kommt der Pass von Melnik, der natürlich weiß, es gibt da nur einen Pass in der Situation auf diesen kleinen Kraftwürfel da drüben und legt die Scheibe rüber und Brandt hat den Schläger schon oben, fast am Hallendach und das ist bei seiner Größe wirklich schwierig und haut das Ding rein. Also es ist wirklich, es ist auch eine große Freude, einfach Marcel Brandt Tore zu kommentieren, weil sie dich wirklich aus dem Sitz reißen. Ja, es ist wirklich, also ich stehe, also insofern geht das nicht, aber im übertragenen Sinn reißen die dich einfach, die reißen dich mit, weil so ein Schlagschuss-Tor einfach was Geiles ist. Ja, es gibt Kombinationen und irgendwelche Deeks, das ist wunderschön, super, aber wenn du weißt, okay, der zieht aus, haut drauf, und jeder sieht dann auch noch, wie das Ding einschlägt. Das ist einfach, es ist eine große Freude und Marcel Brandt beherrscht wie kein anderer in der Liga.
Übrigens mal kurz 2 Zahlen dazu. Marcel Brandt hat dieses Jahr schon 210 Mal geschossen. Das finde ich eine unglaubliche Zahl. Ich finde das ja auch nicht ganz, aber fast 10 Schüsse pro Spiel. Das ist ja wirklich kompletter Wahnsinn. Aber das wisst ihr,
mehr als Dresden.
Ja. Wisst ihr, wer den härtesten Schuss bisher in der Liga hat? Kommt ihr nie drauf. Manuel Ahlberg, 168 km/h. Was ist das denn? Das ist ja fast hier Chara-Niveau. Manuel Ahlberg.
Genau. Und wie groß war Chara und wie groß ist Manuel Ahlberg und wie groß ist Marcel Brandt? Das finde ich das Erstaunliche, dass du für den Schlagschuss einfach auch nicht mehr 195 Zentimeter lang sein musst und 120 Kilo schwer, sondern ist cool.
So ist es. Wie geht's weiter hier? Ach ja, Parade des Jahres. Da fange ich mal an. Ich gehe wieder mit Herrn Ju wohnen in Iserlohn. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war so eine quasi Dreifachparade. Also er hält den ersten Schuss, beim zweiten ist er schon so ein bisschen, weiß er nicht, glaube ich, ganz, wo der Puck ist. Den wehrt er auch noch so ab. Der hält, glaube ich, auch in die Latte. Und dann dreht er sich um die eigene Achse und der Schuss kommt aufs kurze Eck und er hält den mit so einem fußballmäßigen Hechtsprung. Und ich finde, gerade dieses Ende hat so richtig gezeigt, dass er so gar keinen Bock hatte, dass der Puck reingeht. Ja, binsenweißer Torwart will nie Tor kassieren, aber manchmal akzeptieren sie es ja auch. Wenn das Tor so offen ist an der Seite, Nachschuss, denken sie so, gut, der ist halt drin. Aber der hat sich so, das stand so richtig wie so eine Comic-Sprechblase über dem so, nein, der geht nicht rein. Und das ist für mich die Parade des Jahres bisher.
Diese Kategorie, dass du sie hier reingepackt hast und dass du sie jetzt auch noch so besprichst, zeigt, dass du absolut nichts gelernt hast in den letzten Jahren.
Ja, ich habe mit Herrn Haukeland schon mal drüber geredet.
Ja. Sogar noch Henrik Haukeland hier vor der Tür gehabt.
Gut, aber ist für dich jetzt die Parade des Jahres, wenn jemand da einfach steht und den Schuss vor die Brust kriegt, oder
wie? Es darf keine Paraden des Jahres mehr geben, wenn Torhüter so spielen, wie sie spielen sollen.
Moment. Ich habe eine gefunden. Ja. Und so, weil das Argument lasse ich natürlich absolut zählen, ja. In dem Moment, und das trifft ja auf die Anne Juvonen auch überhaupt nicht zu.
Ich finde es unfassbar, dass du hier das Feuer so rausnimmst. Das ist unglaublich. Normal schürst du noch. Was ist passiert mit dir? Liegt es an diesem rosa Pulli, den du anhast, oder was?
Ich bin sehr
im rosa bisschen Hockey-Pulli nimmt er hier das Feuer raus. Ich glaube es nicht.
Leid, aber ich bin so stolz auf meine Recherche, dass ich die jetzt dann auch präsentieren will. Ja? Ich habe mir die Scheiße ja nicht umsonst angeschaut. Ja?
Raus.
Und ich habe eine gefunden, wo der Torhüter zu einer Parade gezwungen ist, obwohl er davor nichts falsch gemacht hat. Red Bull München gegen Augsburger Panther, dritter Spieltag.
Stimmt, ich
Scheibe war kommt, ja. Scheibe kommt.
Ich kann mir vorstellen, Fetzer war in der Halle.
Und wahrscheinlich hat er auch irgendwie seine Finger über die Bande gehabt. Der Puck springt nämlich aus der Bande komisch raus. Ja, also Gartheit geht hinters Tor, die spielen den tief, er erwartet die Scheibe da, sie kommt aber nicht an, weil sie abprallt. Geht direkt zur Münchner. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, wer es war. Hätte ich vielleicht auch noch mal nachschauen sollen. Und Gartheig eilt von hinter dem Tor vors Tor, springt ab, schmeißt im letzten Moment seine Kelle noch weg und wehrt diese Scheibe ab. Unfassbare Parade. Er konnte nichts dafür, hat trotzdem alles dafür getan. Und jetzt hätte ich ganz gern noch gehabt, dass die Augsburger Panther dieses Spiel auch gewonnen hätten. Sie haben es 3-6 verloren. Also scheiß drauf, hätte er sich auch sparen können. Aber geile Parade.
Fürs Feeling.
Also,
Feeling
war's und gut. Und du hast auch recht. Es gibt auch, wenn du richtig spielst als Torwart und das Spiel richtig liest, gibt es natürlich immer wieder Bounces vor dir, wo du halt dann reagieren musst. Ich habe auch eine, wenn ich eine nennen müsste, dann würde ich auch wieder Janne Juvonen nehmen im Spiel in Straubing.
Da musst du.
In Straubing, wo er dann dann doch mal reagieren hat müssen und dann sich hechten müssen nach der Scheibe aus dem Spagat raus, was ich unfassbar finde, wie beweglich diese Jungs auch sind, dass die auch teilweise bei Körpergrößen über 1,90 dann in Spagat runtergehen und also was die Bänder da aushalten müssen und die Muskeln da aushalten müssen und dann noch so gut reagieren. Ich wollte bloß den Punkt nochmal klar machen. Wir haben mittlerweile den Wandel von Butterfly und ich reagiere gut und ich push mich gut rüber zu, ich stehe halt einfach immer richtig und die Scheibe trifft mich. Ich blocke die Scheibe. Und die modernen Torhüter, über die wir teilweise auch schon gesprochen haben, Juvonen, Bibo, die jetzt richtig stark sind in dieser Saison, auch in Haukeland natürlich, die auch gute Statistiken haben. Eriksson.
Der Stoiker. Karl Friesen. Hat auch immer so gespielt.
Ja, genau. Karl Friesen hat das schon vor 40 Jahren verkörpert, was jetzt modern ist. Ja. Nee, aber ich habe auch ein paar Saves gesehen, die Torhüter halt dann auspacken müssen, weil halt einfach vor ihnen einfach hell loose breaks, sozusagen.
So ist es. Aufreger des Jahres. Was haben wir denn da? Herr Fetzer, fangen Sie doch mal wieder an.
Ja, also das erste Mannheim-Berlin-Spiel natürlich, oder was? Berlin-Mannheim. Also das ist natürlich der Aufreger des Jahres gewesen. Und dass es ein Aufreger war und dass meistens oder vieles heißer gekocht wird, als es gegessen wird, zeigt, glaube ich, dann auch dieses erste Spiel, weil ich habe da schon viel befürchtet dann für die Duelle danach und was weiß ich, mehr Raufereien. Natürlich könnte man jetzt auch exemplarisch diesen Check von Veilleux gegen Esposito nehmen. Aber wir haben ja auch drüber gesprochen hier und runter Tisch und der DL muss da eingreifen und was weiß ich. Ich bin mir sicher, es hat da schon auch Gespräche gegeben zwischen Berlin und Mannheim, was da auch einige vernünftige Leute gibt, die das möglicherweise nicht ausgeräumt haben, aber zumindest mal besprochen haben. Ich bin trotzdem gespannt, was passiert, wenn dann im Viertelfinale oder im Halbfinale oder im Finale im März oder April diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen.
Ja, kann ich ganz kurz machen. Genauso ist es. Hier steht Vujicic gegen Esposito und natürlich das ganze Spiel war auch mein Aufreger des Jahres.
Es steht bei mir auch, aber ich habe hier noch ausgedruckt so ein paar WhatsApp-Chats, die wollte ich noch gerne vorlesen. Okay, machen wir nett. Genau das wollte ich eigentlich auch dazu sagen. Wir haben alle drei das Gleiche dastehen. Und wir waren damals auch, weil es ja dann auch noch zwei, drei andere Szenen in anderen Spielen gab und haben uns mal wieder über die Kultur beschwert und haben gesagt, da muss ein Wandel stattfinden.
Ja, muss ja,
war auch. War vielleicht auch ein bisschen drüber, diese Reaktion. Seitdem ist wenig passiert und das ist doch eigentlich...
Weil der Wandel stattgefunden hat.
Nein, aber der Punkt ist...
Ursache und Wirkung, Kollege, ne?
Der Punkt ist, jetzt... ist es aktuell wieder gemäßigter, ja. Und vielleicht hat man sich dann auch vor Februar, wo dann die Nationalspieler gegeneinander spielen, dann aber vielleicht ein bisschen lieber, ja, weil man dann ja das große Ziel hat, zusammen Nationalmannschaft zu spielen und da vielleicht erfolgreich zu sein bei den Olympischen Spielen. Vielleicht auch eine komische These, aber völlig egal. Ja, und dann kommt halt der März und dann der April und dann ist die Frage, ob das nicht halt, ob es wieder hochkocht. Und natürlich ist es kein Kulturwandel gewesen und wir werden sicherlich auch hier wieder drüber sprechen, dass irgendwas so gelaufen ist, wie es nicht gelaufen ist.
Logisch, spätestens wenn Jacob Chua nach Iserlohn wechselt. Ne, dann geht's immer richtig rund, kann ich mir vorstellen. So, Enttäuschung des Halbjahres. Ich hatte ja fast überlegt, ob ich da die Eisbären mit reinnehmen soll und so, weil ich finde auch, Running ist nicht so Weltklasse, also DL-Weltklasse, wie er das war, aber er war natürlich auch länger verletzt und Wissmann ist verletzt und ja, ich finde, Berlin kann man da irgendwie gar nicht so richtig reinnehmen, weil er halt so viel ist, deswegen ist meine Enttäuschung, oder gehe ich jetzt trotzdem aber auf ein Team halt Dresden. Wenn wir gucken, mit welchem Bohai die da aufgestiegen sind, was da für Sätze getätigt wurden, was da für Transfers getätigt wurden und wenn du jetzt guckst, was da rausgekommen ist, diesen abgeschlagenen Letzter, jetzt schon Trainer weg, Manager weg, dein Star-Transfer, Hundertschek ist weg. Also Dresden ist für mich die absolute Enttäuschung, gerade im Verhältnis dazu, was da alles vorher erzählt wurde und dass man eben nicht der typische Aufsteiger sei und direkt die Playoffs angreift und so einen hohen Etat hat und alles ausverkauft und Wintergame und die ganzen Transfers und wir sind eh die Geilsten. Ja, die sind nicht so wirklich die Geilsten, ehrlich gesagt.
Ja, also ich würde tatsächlich das noch ausweiten auf Iserlohn und Frankfurt, ne? Also weil Iserlohn halt einfach deswegen Vorletzter ist, weil es noch Dresden gibt. Also 20 Punkte in 26 Spielen, wenn du da nicht auf einen Punkt pro Spiel kommst.
Ja, abgestiegen, ne?
Ja, genau. Also wenn du also einen Punkt pro Spiel, genau. Letztes Mal waren 52 hatte, oder 51. 51 oder 52 hatten Augsburg und Düsseldorf, genau. Also ein Punkt pro Spiel. Ja, also wenn du den nicht zusammenbringst, ja, wenn du nicht in von drei Spielen eins gewinnst oder halt, was weiß ich, in jedem Spiel irgendwie zumindest drin bist, ja, ein Punkt pro Spiel. Das ist enttäuschend und gleiches gilt eigentlich auch für Frankfurt. Also die haben ja sogar richtig schlecht angefangen und ich habe mir dann schon gedacht, okay, vielleicht hängen die sogar ganz hinten drin. Dann war ich da in Mannheim und sie haben gegen die Adler gewonnen, die bis dahin alles gewonnen hatten. Und seitdem läuft es ein bisschen besser für die Löwen Frankfurt, aber das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Irgendwie, ja, wie wir jetzt auch öfter gesagt haben in den letzten Episoden, da im einzigen Niemandsland, das es gibt, in der DEL zu stehen, nämlich diesen 12. Platz, wo nach vorn aktuell überhaupt nichts geht mit 11 Punkten, Rückstand auf Platz 10 und nach hinten auch nichts passieren wahrscheinlich wird mit 11 Punkten. Also einfach eine langweilige Saison und was wir da über die gesprochen haben in den letzten Jahren und in den ersten Jahren in der DEL, wo wir gedacht haben, okay, da kann was entstehen und ein Standort entstehen und vielleicht auch ein Team, das dann regelmäßig die Playoffs erreicht und auch da Trainerwechsel, Sportdirektorwechsel, Bock mittlerweile weg, Rowney nur noch ein Schatten seiner selbst, Matuschkin, geile erste Saison, aber das hat auch nicht bestätigen können und. Also da würde ich schon aktuell, wahrscheinlich müsste man Augsburg auch noch mitnehmen, wenn die nicht diesen Lauf gehabt hätten, dann würden die auch noch da noch mit drin hängen, aber aktuell würde ich das von Dresden, die ja zumindest Aufsteiger sind und so ein bisschen Bonus auch haben, auf Iserlohn und Frankfurt ausweiten.
Weil mir das ein bisschen schwerfällt, das jetzt überhaupt zu sagen, habe ich es mir aufgeschrieben. Würde es jetzt einfach vorlesen. Ist das okay für euch?
Ja, aber tu so, als hättest du es nicht aufgeschrieben.
Okay, nee, das kann ich nicht. Ich muss das genauso emotionslos vorlesen, wie es hier steht. Enttäuschung des Halbjahres, dass Dallas Eakins sehr wahrscheinlich doch kein überbewerteter, überschätzter, selbstverliebter, sondern vielleicht doch ein guter Trainer ist. auch da wieder Recency Bias, kann ich nur empfehlen, gibt irgendwie so einen Edmonton Local Podcast, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Da war Luke Gastich, ein Spieler, der aus sehr wenig Eiszeit sehr viel Strafen mit unten in der NHL gemacht hat, und der hat diese Geschichte erzählt, wie Dallas Eakins in Edmonton gefeuert wurde. Die verlieren irgendwie, also wirklich eine absurde Zahl von Spielen, irgendwie 15 der letzten 16, trotz Nugent Hopkins, trotz Taylor Hall, glaube ich, damals noch, also mit den ganzen First-Overall-Picks, die sie da hatten. Und läuft halt einfach überhaupt nicht. Sie verlieren gegen die New York Rangers 0-2, was sich auch nicht so schlimm anhört, aber wenn man halt nur 16 Mal schießt, dann ist das auch ein wenig wenig. Jedenfalls ist klar, Dallas Eakins wird irgendwie gehen müssen. Jeder weiß das auch. Und er hat aber noch eine Trainingseinheit. Und keine Pucks auf dem Eis. Da wissen die schon immer so ganz genau, was jetzt dann passiert, und lässt sie halt einfach backskaten, bis sie kotzen, bis halt mehrere Spieler kotzen.
Also
und,
im Wortsinn, ja?
Und dann, ja, im Wortsinn, und sagt dann halt, dass, wenn er geht, ist okay, aber er geht nicht ohne einen Fight, was auch lustig ist, weil er muss ja nicht fighten, sondern halt die Spieler. Und wird halt dann einfach während dieses Trainings ist beschlossen worden, dass er gehen muss. Er erfährt es danach und verabschiedet sich mit dem fiesesten Backskate in der Geschichte der Edmonton Oilers. Sehr, sehr schöne Geschichte, die Luke Gastich auch wunderbar erzählt in dem Podcast, kann ich nur empfehlen. Also Trainer des Jahres, das war ja jemand anders, aber es fällt mir immer noch wahnsinnig schwer, da Sympathien, ich mag ihn tatsächlich einfach immer noch nicht, aber dass er ein schlechter Trainer ist. Ich glaube, das kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen.
Ich meine, man muss ja immer auch gucken, was er für Voraussetzungen hat. Ne? Also er hat das meiste Geld der Liga und ist jetzt in der dritten Saison da. Also klar, die erste kann man vielleicht nicht ganz zählen. Aber er hat jetzt schon mal zwei wirkliche Riesentransferfenster gehabt und riesig Geld und alles. Ne? Dass man da gut ist, ist irgendwann vielleicht zwangsläufig. Andererseits finde ich, man darf auch Trainer von Top-Teams, die viel Geld haben, nicht nur darauf reduzieren. Also er scheint ja auch irgendwas richtig gemacht zu haben. Und man hört ja auch aus Mannheim, dass die Kabine dieses Jahr wirklich eine andere sein soll. Das war ja fernab von allen sportlichen Problemen, war ja das auch immer in Mannheim großes Thema in den letzten Jahren, dass da irgendwie es überhaupt nicht stimmt zwischenmenschlich. Und das scheint er ja irgendwie schon gedreht zu haben. Vielleicht kommt das auch mit dem Erfolg, vielleicht ist es aber auch genau andersrum. Ursache und Wirkung, keine Ahnung. Aber ich würde auch sagen, dass der Kollege dieses Jahr eine andere Bewertung verdient hat als in den Vorjahren.
Ich frage mich immer noch, wo der Dallas Eakins geblieben ist, der damals im Toronto Leafs Lunch Podcast aufgetaucht ist, vor ja auch 10 bis 15 Jahren mittlerweile, als ich den gehört habe und super beliebt war und auch wirklich witzig war in den Gesprächen dort. Und ich mir immer gedacht habe, okay, der ist zwar jetzt als Trainer nicht erfolgreich, und er war wirklich nicht erfolgreich, nicht mit Edmonton und dann auch nicht mit Anaheim. Ja, also Anaheim ist jetzt aktuell eine der besten Mannschaften im Westen in der NHL, und als er da war, war es eine der schlechtesten Mannschaften. Klar, die hatten auch ein Rebuild, aber trotzdem, also er hat bis jetzt halt auch noch keinen Erfolg gehabt als Trainer auf höchstem Niveau in der NHL. Und jetzt ist er mit den Adler Mannheim, mit natürlich dem teuersten Kader und dem am tiefsten besetzten Kader, 2 Punkte vor Ingolstadt auf dem ersten Tabellenplatz. Also reden wir nach der Saison nochmal, ja, aber ich möchte das auch nicht endgültig bewerten. Also eine Enttäuschung, weiß ich nicht, wie man das eine Enttäuschung, war natürlich jetzt ein bisschen konstruiert von Sebastian, kennen wir gar nicht von dir.
Moment. Also man kennt doch wirklich den... Also ich meine, natürlich sind wir hier die neutralen Beobachter, aber natürlich gibt es auch Leute, die man überhaupt nicht leiden kann und sich denkt, hoffentlich hat das auch schon Misserfolg. Und wenn so einer dann Erfolg hat, dann ist das für einen persönlich eine Enttäuschung, kann ich total nachvollziehen, den Gedankengang.
Vielen Dank, also, dass du das nochmal erklärt hast.
Nein, ja, aber...
So bin also ich. So bin ich. Ja, ich muss ja zwischen euch ein bisschen vermitteln, weißt du?
Also tatsächlich, also jetzt, ich hatte noch nicht viel zu tun mit ihm, aber mir fehlt einfach das, was andere Trainer schon haben in dieser Liga, und anzuerkennen, dass es auch noch andere Leute gibt, die sich mit der Sportart beschäftigen und vielleicht auch einen anderen Job haben. Ja, also ich finde es nicht in Ordnung, wenn auch Kollegen blöd angeredet werden beim Interview. Auch wenn du verlierst, musst du zumindest ein gewisses Maß an Anstand zeigen, und egal wie erfolgreich du schon warst oder bist und wie viel du verdienst oder was du für ein Standing hast, das gehört für mich dazu, und das hat mir bis jetzt bei ihm gefehlt, und das finde ich auch nicht gut.
Also solche Trainer kann ich mir gar nicht vorstellen, auch nicht hier wie in regionaler Nähe. Die sind immer mega freundlich.
Gut. So, das war unsere Awards.
Entstehungsgeschichte dieses Quizzes. Das Quiz hieß bis gestern Abend 20:35 Uhr hieß es Elite Problem. Und es sollte eigentlich darum gehen, was mir oft passiert ist, ich schaue irgendwo einen Spieler nach, tatsächlich vielleicht so aus einem beruflichen Grund und verliere mich komplett auf Elite-Prospects und von einer Mannschaft zur nächsten, von einem Spieler zum nächsten. Und das habe ich versucht in der Quiz umzusetzen, habe da wirklich sehr lang dran gearbeitet, das hat überhaupt nicht funktioniert. Schreibt dann eine Nachricht in unseren Gruppenchat: Wusstet ihr, dass Jimmy Lambert der Cousin von Draft-Flop Brad Lambert, Winnipeg Jets, und der Neffe von DEG-Legende und Kraken-Headcoach Lane Lambert ist? Natürlich dann auch wieder keine Reaktion dabei. Euch, aber bei dir dann
geantwortet.
Später dann die Nachfrage, hat er auch 7 Minuten gedauert, sorry, aber ja, das erwarte ich ein wenig schneller. Spielt das für das Quiz eine Rolle? Wird das so ein Verwandtschaftsteil? Und das war jetzt der Test, wie nerdig du werden kannst. Da habe ich dann gedacht, nein, geht ja in eine ganz andere Richtung, bla bla bla. Halbe Stunde später denke ich mir, mein Quiz, das ich mir ausgedacht habe, funktioniert überhaupt nicht. Wir machen ein richtig fieses Verwandtschaftsteil. Ja. Und dieses Verwandtschaftsteil heißt jetzt Breaking News. Ja, fantastisch. Breaking News. Und es geht damit los, dass sich einer, also in dem Fall der Christoph, für A oder B entscheiden muss.
Erklärst du es noch oder learning by doing?
Einfach erstmal für A oder B entscheiden.
A.
Du bist Team A. Und ja, ich notiere das ja alles, damit es alles seine Richtung
ist. Ja, richtig. Das ganze Spielthema, okay. Ja.
Sind 4 Runden. Sind 4 Spiele, 4 Runden. Mhm. Es geht im Gewinnbaum. Das heißt, man holt sich einen Punkt in der ersten Runde, dann hat man einen Punkt, holt man sich Punkte in der zweiten Runde, kriegt man 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte. Wenn man raus ist, ist man raus. Der andere kann klauen und dann weitermachen. Und es geht einfach nur darum, extrem simpel, könnte sein, dass das überhaupt nicht funktioniert und wir müssen das alles hier wegschneiden, weil es einfach totaler Bullshit ist. Aber wir probieren das jetzt einfach. Es geht einfach nur darum, ich sage euch einen Spieler, und ihr sagt mir, ob der einen Verwandten hat, der entweder DL oder NHL dann auch gespielt hat.
Aber nur die beiden Ligen, ja?
Ja, nur die beiden Ligen. Okay. Oder es gibt 2, 3 Kategorien, wo man dann sagen muss, oder kommt dann später, kommen Runden, wo man sagen muss, es geht auch um andere Ligen, aber die höchste Liga, in der quasi diese Spieler hätten spielen können.
Okay. Alles klar.
Also einfach ja, ihr nein, sagen, und wie er heißt, oder dann der?
Ihr müsst sagen den Namen und in welchem Verwandtschaftsverhältnis die beiden stehen.
Okay.
Also
okay.
In den ersten Runden geht es sehr leicht los, dann wird es immer schwieriger.
Sehr leicht.
Und müsst ihr vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken. Also wir fangen extrem einfach an.
Mit Leon Hüttl, Kari Hüttl, ehemals Torwart vom TV Miesbach. Hüttl, Kari.
Ehrlich?
Jawohl. Genau, der Opa heißt auch Karl. Und der Eisenmeister vom ERC Ingolstadt, der nennt den Leon Hüttl, glaube ich, auch Kari.
Okay, ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass dieses Quiz funktioniert, weil das wäre wirklich schade, wenn wir das jetzt hätten rausschneiden müssen dann. Ja. Also wir fangen an.
Wir nennen es um, das ist doch der Hüttl, Kari. Das ist der Name des Quizzes.
Ist gut, jetzt können wir da bitte...
Wie ist die Konzentration?
Ja, okay. Wir fangen an mit Garrett Festerling, Christoph.
Also DL, ja klar. Brad Festerling war der, ist der Bruder und der hat DL gespielt. Übrigens,
fehlt Garrett, noch ein bisschen was? Du musst die Liga musst du nicht sagen, aber es fehlt noch ein bisschen was. Eine Kleinigkeit fehlt noch beim Verwandtschaftsverhältnis.
Bruder.
Hm?
Ist nicht der Bruder, was? Garrett Festerling und Brad Festerling sind doch Brüder.
Ja.
Ja. Was ist da?
Es fehlt noch was.
Es fehlt was. Also was willst du? Ja. Was beim Verhältnis?
Okay, beim nächsten Mal lasse ich es nicht mehr durchgehen. Es ist der Zwillingsbruder, okay?
Ah, so, okay. Also, okay. Und das wusste ich dann, aber tatsächlich, also kannst du mir den Punkt wieder wegnehmen, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass die Zwillinge sind.
Nee, weil dann sind auch keine weg. Zur Sicherheit, ja.
Sind auch keine Einheit, also keine Zwillingsbrüder.
Dann kannst du ja da nicht mehr weitermachen.
Hätte ich aber auch nicht gewusst, okay.
Okay.
Dann wäre es schon vorbei jetzt für mich, oder was, wenn ich das nicht gewusst hätte? Dann
wäre es
schon
vorbei für dich, genau. Aber wir haben ja mehrere Runden, jetzt ist der Bernd dran. Runde 1 in Spiel 1, der Spieler heißt Daniel Spare.
Chris Spare ist sein Bruder, würde ich sagen. Und er war natürlich in der DEL und ist jetzt Trainer in Boston, in der PWHL.
Okay, das wusste ich nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Sag mir einfach den Namen und das Verwandtschaftsverhältnis. Ja. Runde 2, Christoph.
Also alle, die du nennst, haben auch wirklich einen Verwandten. Wir müssen nur finden, oder?
Ja, habe ich mir natürlich auch als Gag überlegt, ob ich irgendeinen nehme, der einfach überhaupt keinen Verwandten hat, also völlig allein ist.
Oder wo man es denkt durch den Namen, aber eigentlich
ist es gar nicht. Ja, genau, auch das habe ich mir überlegt, das wäre aber dann irgendwie albern. Also
die Sandra Abschreiter, Tobi Abschreiter zum Beispiel.
Die haben alle Verwandte, die entweder in der DEL oder in der NHL oder in einer der höchsten Ligen.
Oh, ich sehe da aber schon, wie viele Runden werden wir da überstehen? Scheiße. Ja, und dann ist es vorbei, aber dann kannst du auch mehr Punkte abziehen, aber die Punkte sind nicht... Also wenn das schon ist, klar, also einfacher geht es wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist halt schon okay. Na gut, schauen wir.
Also sehr viel einfacher geht
es. Oh ja, Kühnackel wäre schon ein bisschen einfacher gewesen, ne?
Ja, ich mal. Boah, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Runde 2, Christoph, ich gebe dir einen Namen, der heißt Matthias Plachter.
Der Vater Jacek Plachter.
Sehr gut. Freiburg, ne? Oder? Freiburg hat er gespielt, ne? Glaube ich.
Egal, Freiburg, Nürnberg hat er auch gespielt. Okay. Ich glaube, Hamburg auch dann. Ja, war ein sehr guter DL-Spieler. Mhm. Runde 2.
Der Bernd. Mhm. Wie guckst du in die Kamera?
Jetzt wissen wir, ob ich da bin. Ich gucke in die Kamera, ich schaue auf meine Excel-Liste. Das macht es für mich auch echt schwierig. Ich sehe von euch keinerlei Reaktion. Ich höre euch nur. Okay. Wir machen weiter mit Luke Esposito.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. In der Tat. Luke Esposito.
Nee. Könntest du klauen, Christoph?
Ja.
Okay.
Dann tu es.
Mark Messier ist der Onkel.
Sehr gut.
Ach, verrückt. Wusste ich nicht.
Da hat er natürlich der Fernsehmann so einen kleinen Vorteil.
Ich wollte es gerade sagen. Es ist, also ich habe mir das schon überlegt. Also da gibt es noch Kollegen, die da deutlich besser sind, die da noch viel mehr wissen und sich aufgeschrieben haben. Aber wenn ich das schon mal kommentiert habe, das Spiel, dann... Ja, aber egal.
Ja. Okay, also Bernd ist raus, hat im ersten Spiel einen Punkt.
Ah, okay, gut. Also jetzt ist nicht das Spiel für ihn vorbei, sondern...
Nee,
macht dann halt
Ja, ich habe gedacht, das ist auch krass. Jetzt, kann ich noch mehr Punkte sammeln? Geil.
Im ersten Spiel so viele Punkte
sammeln. Ich kann den Baum noch schmücken im Baumsystem. Ich kann ihn noch schmücken. Ich kann auch
Weihnachtsfenster.
Ja. Schau mal immer bis zum Engel oben auf der Spitze kommen. Ja.
Okay, Runde 3 in Spiel 1. Ich gebe dir einen Namen, der heißt Phil Kessel.
Wir sind nicht nur bei DL und NHL, oder?
Ich habe ja gesagt, in der höchsten Liga, die jetzt diesem Spieler oder dieser Spielerin
zur Verfügung. Ja, nein, also Amanda Kessel weiß ich natürlich, weil der hat ja einen Bruder auch noch, der Phil Kessel. Der hat, genau. Muss ich beide nennen.
Ja, richtig.
Verdammt, wie hieß denn der Bruder? Der hat aber, glaube ich, nicht NHL gespielt, sondern maximal AHL war der, glaube ich. Und der hat aber auch aufgehört in der Liga, 20ern. Über die wir reden. Hat der DL gespielt, der Bruder von Phil Kessel.
Wahrscheinlich mit deutschem Pass bei dem Namen, oder?
Ah, der war mal kurz, wo war denn der? Der war mal kurz in, boah, weißt du, hieß der Brad? Verdammt, wie heißt der Bruder von Phil Kessel?
Druck auf.
jetzt schaue ich dich doch an.
Ja, ich war, den Bruder, da fällt mir der Name gerade nicht ein und ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Waren
also mit B fängt er an.
Ich habe sofort an Blake Wheeler gedacht. Ja, schau, ich hatte doch irgendwie einen. Okay, Blake Kessel, genau. Das hätte ich wissen müssen.
Ich muss wirklich kochen, deswegen erstes Spiel.
Wie viele Punkte habe ich jetzt da liegen lassen durch dieses?
Du hast sehr viele Punkte liegen lassen, weil da hättest du ja 3 und 4, da hättest du ja nochmal 7 Punkte holen können.
Das hätte ich wissen müssen. Aber ich wäre nicht auf Augsburg gekommen, glaube ich. Blake Kessel, Augsburg.
Das musst du ja auch nicht sagen. Du musst ja nur den Namen sagen. Weil es so lustig ist, die letzten Namen aus dieser Kategorie noch ganz schnell, also wirklich, wir gehen ganz schnell durch. Nico Kremmer.
Ja, Tonschka.
Ja, Helfer von Tonschka. Das hätte ich auch nicht gewusst. Ja. Verrückt. Ihr seid ja auch alle miteinander verwandt da unten, ne? Haben wir vergessen, ne?
Dann Daniel Leonhardt.
Ja, der Vater hat auch Torwart gespielt, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
Ja, Blake Leonhardt.
Der hat irgendwie Sven oder irgendwie so ein
Björn.
Björn, ja, genau.
Ja. Amanda, ja.
Ja.
Und Yannick Valinti.
Ja, Vater, ja,
ich hatte mir vor, Sven. Sven
Valinti. Ja, Sven, genau.
Ja. Und Maren Valinti.
Ja, oh, sehr gut.
Oh, scheiße, aber ich bin so, du kannst jetzt schon, hey, pass auf, ich mache einen Vorschlag. Bernd, leg dich wieder hin. Sebastian, geh Zwiebeln schneiden. Es ist klar, wer dieses Quiz gewinnt jetzt.
Absolut. Ich schwenke die weiße Fahne. Wahnsinn.
Aber geil, das ist gut.
Das ist mega. Ja, klar, ich habe keine Ahnung. Aber ich höre euch
zu, das ist gut.
Nein, ich finde es auch gut, echt.
Okay, wir machen weiter. Wir machen weiter mit, jetzt geht es wieder leichter weiter. Es geht los mit, wobei fangen wir mal mit B an jetzt, fängt der Bernd an.
Ja.
Frederik Tiffels.
Der Dominik ist sein Bruder.
Jawohl. Christoph, Gregor MacLeod.
Jeff, der Vater und Leah, die Schwester.
Oh, das weiß er auch. Das habe ich tatsächlich, weil die spielt ja in der Schweizer Liga.
Mittlerweile, ja. Vor Ingolstadt.
Genau, deswegen wollte ich es leicht machen, aber natürlich hätte man die auch nennen müssen in dem Zusammenhang. Bernd, Daniel Fischbuch.
Oh, wie heißt der Bruder nochmal? Oh, ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen, die kann ich leider nicht öffentlich erzählen. aber wie heißt der denn? Scheiße.
Hat er
in Ratingen gespielt? Da habe ich ihn selber noch spielen sehen. Daniel und... Oh, das ist peinlich, mir fällt der Vorname nicht ein. Ich weiß, aber ich habe, egal, kann ich auch nicht erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich ihn schon mal Eishockey spielen sehen, das kann ich erzählen. In Ratingen. Scheiße, wie heißt der Name? Nee, mir fällt sie ein, sorry, Blackout.
Okay, mir fällt gerade auf, dass ich da den ersten wahrscheinlich von relativ vielen Fehlern gemacht habe. Der hat nämlich nie DEL gespielt.
Ja, ich kenne ihn aus Ratingen, wie gesagt.
Ja, okay. Du weißt Ratingen, du weißt, dass er einen Bruder hat, und weil der Christoph das ja so oder so gewinnt, gebe ich dir jetzt trotzdem die Punkte.
Und weil die Geschichte auch zu schön ist, die ich jetzt nicht erzählen kann. Deswegen muss ich allein schon deswegen einen Punkt kriegen.
Den Namen, ich freue mich schon auf die nächste WhatsApp, die wir kriegen. Ja. Den Namen weiß ich aber auch nicht. Also insofern, gib mir einen Punkt. Also,
Dennis.
Dennis, ja, richtig.
Okay, Runde 2 in Spiel 2. Sascha Gotsch.
Marcel?
Nein, der Christoph ist dran.
Ach so, ja gut, hätte auch gewusst, glaube ich. Ne?
Ja, Marcel und Niki, die Brüder.
Jawohl.
Ja.
Sind beides auch Brüder. Dann, du hast den Namen vorhin gesagt, deswegen passt es jetzt sehr gut. Bernd, Maxi Kamera.
Axel Kamera, Vater.
Jawohl. Oh. Christoph.
Ja.
Len Barry.
Oh. Len Barry? Ist das ein ganzer Name?
Len Barry, DL-Legende.
Ich komme ja im Schlauch.
Ja, wirklich.
Barry.
Der war bei Typ des Jahres auch immer ganz weit vorne gewesen.
Ja, vielleicht erzählst du nichts, sondern die Geschichte von ihm.
Nee, muss ich passen. Also ist mir auch der erst zu lang her, vor allem.
Okay, fällt dir keiner ein, der auch Barry heißt?
Tyson Barry, aber der hat mit dem nichts zu tun, oder?
Vielleicht doch, warum nicht?
Weiß nicht.
Ja, sagst du
einfach. Nein,
das ist jetzt gar keine Antwort.
Tyson Barry ist der einzige Barry, den ich kenne. Und wenn es irgendwie ein anderer Name ist, weiß ich nicht.
Ja, und was könnte der dann sein?
Der Bruder.
Schwippschwager.
Der Sohn.
Sohn. Oder Neffe.
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wann Len Barry gespielt hat, ehrlich gesagt. Ne? Wie gesagt.
Digga, ihr wisst echt nicht, wann Len Barry gespielt hat. Okay, Frankfurter Löwen, diese Prügelzeit. Da war Len Barry einer der ganz großen Helden.
Das ist ja der Vater wahrscheinlich von Tyson. Das ist der Vater von Tyson Barry.
So, 3 Punkte für den Christoph, um das jetzt hier mal zu
besprechen. Ja, nein, sag halt ja, nein.
Ja.
Ja, der Vater, okay.
Tyson Barry ist der Sohn von Len Barry.
Okay.
Verrückt.
Vierte Runde, Bernd, Markus Eisenschmied.
Markus Eisenschmied. Also seine Schwester natürlich. Markus Nikola, ne? Wenn mich alles täuscht.
Ja.
Hat er noch einen? Gibt es noch jemanden?
Jetzt sehe ich in dem kleinen Fenster sehe ich die Reaktion von Christoph nicht. Die würde mich aber wahnsinnig interessieren.
Ja, komm, das weißt du aber auch.
Komm, das weißt du gar nicht.
Zwei Schwestern.
Ja, genau. Ja.
Schaumschlauch. Nikola Eisenschmied und ne, befähr sie ein.
Denk mal bei dir privat.
Ach stimmt, ja, Tanja. Richtig.
Stark. Schau mal, wie nett ich bin.
Ja, die ist ja nicht
alle Punkte in dieser Runde.
Cool. Gibt übrigens noch einen vierten Eisenschmied, Michael Eisenschmidt, aber hat nicht in DEL oder NHL gespielt. Wollte ich bloß noch anmerken.
Aber auch höherklassig Eishockey?
Skaterhockey hat er, glaube ich, gespielt.
Ah, stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Es gibt, das machen wir die Tage in 10 Minuten. Skaterhockey-Meisterschaft ist entschieden.
Okay, ja, ja, sorry, aber ich meine, Kinder
kommen. Ja, ja, alles gut, alles gut, die Zwiebeln.
Vierte Runde im zweiten Spiel für den Christoph, nachdem der Bernd.
Wie steht's denn überhaupt?
Ich bin wieder deutlich in Führung gegangen. Ne? Von 3, 6, 10, das heißt, du hast 11.
Ja, hättest du so 8 oder so, ne?
Hat im Moment 6, 8. Und auch 11, aber jetzt ist die entscheidende Frage, ob er
weil ich
4 Punkte holt oder
Bernd
nicht.
Die Fragen, die ich für ihn beantworte, da kriegt er da die Punkte oder was?
Ja, das ist der Finanzausgleich hier.
Also doch, die Bayern zahlen hier. Dafür habe ich echt keine Zeit. Okay. Lukas Reichel.
Bin ich schlecht mit, also natürlich, nein, Martin und Robert natürlich, aber wer ist der Vater, wer ist der Onkel? Robert ist der Onkel, Martin ist der Vater.
Ja, korrekt. Und
der Bruder hieß.
Heißt immer noch?
Heißt. Wie. Bin ich blöd jetzt? Weil, Lukas und. Thomas Reichel.
Oh, sehr gut.
Boah, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Mit Thomas Reichel.
Aber du kriegst noch keine volle Punktzahl.
Onkel.
Orner Feidno.
Robert Martin. Dann der Opa auch noch, oder was? Also da bin ich dann.
Ich kann klauen. Ich
ja,
kann
klauen. Klau.
Wirklich? Gib's auf?
Ja.
Wie wär's denn mit seinem Cousin Christian Reichel?
Ah, fuck. Okay, ja, jetzt. Oh, scheiße. Okay, da bin ich jetzt auf dem Schlauch gestanden, klar. Ja.
Ja. Wobei ich, ehrlich gesagt, auf Thomas nicht gekommen wäre. Deswegen wunderbar, dass du den genannt hast.
Da kann man ja auch nicht. Ja, okay, ja. Da kriegt er jetzt die Punkte dafür, oder wenn nicht? Ja, okay. Das,
ja,
da hätte ich da
jetzt.
Sicher. Jetzt,
ja, sicher. Jetzt steht's halt damit, 11 zu 15.
Für wen?
Das heißt, Bernd.
Ich führe.
Der hat ja noch gar nichts richtig beantwortet. Der hat bei den Eisenschmieds das. Okay, egal.
Ich wusste Axel Kamera.
Okay, ja, das ist stark.
Drittes Spiel.
Er hat eine geile Geschichte zu Fischbuchs Bruder, wo er gespielt hat. Keine Ahnung, aber. Geil. Bernd, das ist genau mal 20 Punkte für dich.
Natürlich.
Ja, Christoph fängt an. Erste Runde im dritten Spiel. Der Mann heißt, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Wayne Gretzky.
Ja?
Christoph,
ihn nee, ich muss einfach, er hat gerade angefangen. Ja,
okay. Nein, aber ich habe.
Ach so, alles klar. Ja, verstehe. Ja. Okay.
Ja.
Mir fehlt auch noch einer. Und,
ist der. Wie hieß denn der? Ich war. Du bist. Ja, ist auch peinlich, aber mir fallen die Vornamen nicht ein. Also.
Oder fällt einer ein, aber nicht
mehr. Ja, es gibt, also als Hinweis, es gibt zwei, aber es gibt nur einen, der für diese jetzt in Frage kommt.
Ja,
dann könnte ich ja vielleicht doch.
Also klar. Nur einen, Ende, der NHL gespielt hat. Ja. Aber selbst da fällt mir der Name gerade nicht ein. Also es sind ja auch die, ist ja auch das Brüderpaar mit den meisten Punkten in der NHL. Obwohl
ja,
der
und
nur,
die Geschichte kennt, so geil.
Wie viele Punkte hat er gar so keinen geil. Oder einen? Oder irgendwas.
Ich finde es so geil. Ein Tor, ich glaube 4 Punkte.
Aber ich, mir fällt irgendwas Tor, so in Richtung Dan oder Brad oder so, aber mir fällt, ich weiß es nicht, ich müsste raten.
Ja,
ich fällt,
ja
irgendwas in der
Arbeit. Ist nah dran, ja.
Was? Brandon.
Nee.
Ja, nee. Also da bin ich jetzt, weiß ich gerade nicht. Das fällt mir gar nicht
ein. Okay, macht's nur spannender. Du musst du dann im letzten Spiel nochmal alles raushauen. Tut mir leid, aber die Regeln sind wirklich unbarmherzig.
Also darf ich klauen, ja? Ich hoffe, ich rede Brent, ne?
Brent. Brent Gretzky heißt der Mann. Genau. Kann sein, dass es jetzt auch schnell vorbei ist.
Wie heißt der andere, der nicht relevant war? Achso, weiß ich. Okay, also weiter.
Keith, glaube ich.
Ja, kann sein, ja. Ja.
Also der ist ja Funktionär jetzt auch. Komisch bei den Edmund Oilers, wie das dann auch kam, aber egal. Bernd, du fängst an mit Cale Makar.
Der hat Verwandte? Also klar, der Verwandte, aber
so, wie
Verwandte,
ich das wusste, dass du da trotzdem Probleme hast dann in dieser ersten Kategorie.
Keine Ahnung, weil ich habe noch nie gehört, dass Cale Makar irgendwie auf Verwandte Meister fährt. Bin ich völlig blank.
Jetzt ist die Frage, ne? Das habe ich nicht ausgearbeitet, ob der Christoph jetzt klauen könnte.
Ja, klar kann der klauen.
Obwohl er ja schon raus ist. Ja,
egal, da weiß ich den Vornamen auch nicht, aber ist das nicht der jüngere Bruder, der jetzt, hat der schon der NHL gespielt? Aber ich weiß auch nicht, da ist auch irgendwie so ein Dan oder irgendwie so in die Richtung. Ich habe den Namen
jetzt nicht. Das ist auch irgendwie so Dan. Ja, jetzt überleg mal, wo der dann eventuell spielen könnte, wenn er in der NHL spielt.
Wahrscheinlich Colorado, ne? Damit
ja.
Der halt irgendwie
wurde. Ich weiß den Vornamen gerade nicht. Ich habe das irgendwie vor kurzem gesehen.
Das ist der Bruder und er heißt Taylor Macup.
Taylor, ja, nee.
Ernsthaft, habe ich noch nie mitbekommen. Das ist doch absurd, oder?
Ja, ich habe auch erst vor kurzem, als er da sein erstes, hat er jetzt seine ersten Spiele gemacht, oder? In dieser Saison.
Ja, dann habe ich es da mitbekommen. Viele, aber ich, ja. Ein paar Spiele gemacht. Ja, okay. Christoph hat 11 Punkte. Und Bernd hat, nachdem er in der Runde davor 15, glaube ich, auf einmal geholt hat, oder 14, hat er jetzt einen Punkt nochmal geholt. Es steht 11-16.
Letzte Runde hat er.
Peinlich für den Fetzer. Ist das peinlich?
Lass uns noch die Runden durchgehen. Tomasz Kaberle.
Frantisek.
Ja, oh, sehr gut, Christoph. Ja. Da wärst du weitergekommen.
Pack halt die Schweren nach vorne. Darf ich gleich mit 5 Punkten anfangen?
Hätten wir gehabt für den Bernd, hätten wir Brad Lieb.
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht.
Greg Lieb. Greg. Und beide sowohl NHL als auch DEL gespielt.
Doch wieder ein Greg. Ja.
Das war jetzt das Schönste überhaupt, aber wenn der Christoph es richtig beantwortet hätte, hätte der Bernd es auch richtig beantwortet. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt nicht in die Punkte geht. Wir haben Matthias Samuelsson.
Ulf?
Der Christoph hätte antworten müssen.
Ach so, ich dachte, das sei noch aus der alten Runde.
Nee, das sind jetzt das ist jetzt nur außerhalb der Wertung. Nur,
ach so, okay.
Ja, Ulf und halt der Sohn von Ulf, der in Straubing gespielt hat und Bremerhaven und wo ich jetzt tatsächlich auch wieder gerade den Vornamen Philipp.
Wirklich, jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich überrascht und freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, dass Ulf und Kjell Samuelsson, die ja auch noch in dem gleichen NHL-Club gespielt haben, nicht miteinander verwandt sind, die auch noch ganz ähnlich Eishockey gespielt haben. Die haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie halt zusammen in der NHL gespielt haben. Und Matthias Samuelsson ist der Sohn von Kjell Samuelsson und Philipp Samuelsson, den man aus der DEL kennt, ist der Sohn von Ulf Samuelsson.
Aber das war dann richtig fies.
Und die letzte Runde im dritten Spiel wäre gewesen Jan Stastny für dich, Christoph.
Paul Stastny und Paul und Peter? Jan Stastny, Paul und Peter sind die.
Die haben eine Band gehabt, das war Peter, Paul und Mary. Aber
Jan Stastny, der hat auch in Nürnberg gespielt, gell? Und dann Peter Stastny war der irgendwie verwandt mit dem. Weiß ich gar nicht. Peter.
Weißt du, Bernd?
Nee.
Also Jan Stastny hat in der DEL und in der NHL gespielt. Der Bruder ist Paul Stastny, den er in der NHL sehr viel besser kannte. Der Onkel heißt Anton Stastny, der Onkel heißt Marian Stastny und der Vater ist der berühmte Peter Stastny.
Verrückt. Verrückt.
Und die letzte Runde im dritten Spiel.
Hätten wir alle dann wissen müssen für die Punkte, oder?
Außerhalb der Wertung, ja natürlich, das ist die höchste Kategorie. Okay. Heißt Jordan Stahl.
Geht jetzt, ist es wieder heiß jetzt, oder?
Nein, ist noch nicht heiß. Ja. Macht's einfach schnell.
Ja, Mark alle. Stahl und Eric Stahl. Genau.
Ja. Mhm. Ja. Und deswegen, warum ist es in der vierten Runde? Weil das natürlich noch nicht langt. Also es hätte noch einen gegeben.
Gibt ja noch, jetzt, du hast, wann kommen die?
Die Sutters kommen.
Ja, nee, weiß ich nicht. Die anderen. Gibt es noch einen vierten?
Jared heißt der. Jared, hat auch NHL-Spiele, aber nicht annähernd so viele. Ja. So, jetzt wird es wieder heiß.
Jetzt hat er, du hast, halt, hast jetzt wieder dann, irgendwann hast du in der letzten Runde da den Typen, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Calgary trainiert hat, die irgendwie, wie heißt denn der nochmal? Die irgendwie 8 Brüder sind oder so.
Sutter.
Sutter, genau. Daryl Sutter, ja.
Die habe ich nicht. Okay. Das wäre mir zu einfach gewesen.
Die ganzen Namen. Da kannst du ein Buch aufschlagen.
Also, Christoph geht mit 11, Bernd mit erstaunlichen 16 in die letzte Runde.
Zu Recht.
Bernd fängt an mit Ryan McInnes.
L. Sutter.
Wusstest du es oder bleibt dir kein anderer übrig?
Wusste ich, weil ich das mal in bei ZFM gehört habe.
Sehr gut, alles klar. Christoph, bereit? Mhm. Michael, ich weiß tatsächlich nicht, wie man ausspricht, Nylander.
Warum kriege ich 2 Verwandtschaftsbeziehungen in der ersten Runde und der Bernd muss nur eine machen, hat da sogar einen Norris-Trophy-Gewinner?
Weil die so einfach ist.
Ja, aber
Also wenn du der arrogante Fernsehhansel bist, der vorher schon sagt, er würde hier mit 80 Metern Vorsprung gewinnen und jetzt musst du gucken, dass du überhaupt in der Liga bleibst.
Ja, weil das ist, weißt du, das Ding ist auch, manchmal fallen dir Vornamen einfach nicht ein. Das hast du vorher auch schon gehabt, ja, da wo dir geholfen wurde bei den Eisenschmieds. Wollte ich bloß nochmal sagen. Und dann ist es schwieriger, wenn du zwei nennen musst, weil dann müssen dir zwei Namen einfallen. Also ist es also, in dem Fall
so einer von den
ja, William Nylander ist der eine,
aber der hat uns gerade erzählt, dass die Zahl 2 größer ist als die Zahl 1.
Und das William ist der eine Nylander und der andere ist tatsächlich, bin ich jetzt schon auch wieder im Holzweg, weil ich an Mats Wilander denke und mir fällt gerade der Bruder von William Nylander, mir fällt der Name nicht ein, auch wenn ich weiß, dass er NHL spielt oder gespielt hat.
Lass uns dir auch helfen.
Ja,
Philipp,
nimm ihn mal an die Hand.
Oder irgendwie in die Richtung, also Philipp, William und ich weiß es nicht, mir fällt ja nicht ein aktuell.
Mir auch nicht, ehrlich gesagt. Ich kann also nicht klauen.
Du musst doch nicht mehr klauen, weil du keine Punkte mehr brauchst, du führst.
Ja, aber ich würde dich ja gerne weiter demütigen.
Und
pass auf, ich gebe dir einen Tipp.
Ja, gib ihm einen Tipp.
Björn Bartha hätte man auch nehmen können.
Ach, richtig, ja.
Und was fällt euch zu Björn Bartha ein?
Ja, absolut, ja. Fiel mir in dem Moment sogar, ich habe sogar wieder vor Augen.
Was?
Das ist der Tipp. Björn Bartha kommt nicht vor, aber man hätte ihn auch nehmen können und dann wäre die Antwort exakt die gleiche gewesen.
Okay, der Bruder von Björn Bartha heißt genauso wie der Bruder von William Nylander und wie heißt das der Bartha nochmal der andere?
Bist du voll oder was?
Nein, ja, wie gesagt, ich stehe jetzt da auf dem Schlauch. Also mir fallen jetzt die Vornamen da nicht mehr ein. Björn und... Hat der Björn in Düsseldorf gespielt oder war es der andere Bartha?
Nein, der andere. Und ja, es wurde oft ein Lied gespielt von einer Band aus Düsseldorf ja. Und da kommt der Name auch
vor. Hey, hier kommt okay, Björn.
Alexander Bartha, genau.
Ja, okay, Alex Bartha, okay. Wie bist du da drauf gekommen?
Alexander Nylander. Nee, aber hätte ich jetzt ja nicht Alexander Nylander, wäre ich jetzt wirklich nicht. Nee.
Wir machen weiter. Zweite Runde, viertes Spiel. Es steht 12-17 und Bernd kann vorlegen, indem er weiß, die Antwort auf Tyler Bertuzzi kennt.
Todd. Ja. Aber Todd Bertuzzi, ist das der Vater?
Meinst du, ich beantworte dir das Auto?
Also nee, ich habe gehofft, dass ich an deinem Minenspiel was ablesen kann. Mhm. Ich sage einfach Todd Vater.
Das heißt, du bleibst bei 17 stehen. Ist ja ein bisschen fies mit dem Clown jetzt, weil die Schwester wird es wahrscheinlich nicht sein. Also, ja. Aber der Christoph kann natürlich trotzdem klauen jetzt.
Ja, aber also, Schwager.
Also ich habe echt ein bisschen überlegen müssen, wie weit die auseinander sind. Aber es ist dann der Bruder.
Aber nachdem du nur geklaut hast, okay. Bist du trotzdem noch dabei.
Ist der Onkel gewesen,
der Band wird nicht mehr Onkel, als 17 ja? Okay, Punkte ja. bekommen, aber das ist der Onkel, genau. Ja. Und der Christoph kann das Spiel jetzt noch gewinnen, indem er seinen 12 Punkten noch
nicht.
Weitere Punkte...
Der Druck ist viel zu hoch, das merkst du mir an.
Ich glaub's auch.
Das ist ja kein Diamant, der unter Druck besser wird.
Könnte schon sein, dass es in der nächsten Runde vorbei ist. Henrik Lundqvist.
Sind es wieder mehrere?
Warum soll ich dir das sagen?
Okay, also ich weiß nur, Zwillingsbruder, ja.
Ah,
Joel stark. Lundqvist. Stark.
Jawohl, sehr gut. Diese Hürde hast du genommen, jetzt hast du 14. In Runde 3 wird es aber etwas schwieriger.
Jetzt wird's Klatsch.
Ja, wir sprechen von einem jungen NHL-Profi in seinem zweiten Jahr bei den Carolina Hurricanes. Er heißt Jackson Blake.
Ja, da.
Ich glaube, ich kenne nur einen, der den Namen sonst hat. Ist er mit dem verwandt? Keine Ahnung. Aber es muss ja der Wetter entscheiden.
Ja, also ich kann dann auch nur, also das ist, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich kann nur raten, dass Rob Blake dann der Vater ist. Und mehr kann ich leider auch nicht sagen.
Ganz ähnlicher Spieler, wie auch Jackson Blake. Ganz ähnlicher Name. Er heißt Jason Blake. Hat für Toronto gespielt.
Boah, das war echt schwer.
Das war der einzige andere Jason, der so hellblonde Haare, ne? Das war der einzige, der mir noch eingefallen wäre als Blake. Aber ich, okay.
Tja, dann hättest du ihn nennen müssen, dann hättest du ausgeglichen. So hat der Band gewonnen mit 17-14, der erste Sieger von Breaking News.
Fantastisches Spiel und ich muss sagen, es tut mir ein bisschen, es ist mir fast ein bisschen unangenehm. Es war so, als hätte ich irgendwie 60 Minuten hinten drin gestanden, eigentlich Überzahl.
Ich wollte das Gleiche sagen. So ist es manchmal im Sport. Du spielst viel besser und verlierst trotzdem. Aber du musst trotzdem anerkennen, dass der andere gewonnen hat. Ja,
ja, ich habe aber auch durch deine Fehler gewonnen. Und wenn du deine Fehlerquote nicht minimieren kannst, ist mein Mitleid relativ
gering. Wo habe ich den Fehler gemacht?
Ja, vor allem diese Hybris, also wie du in diese Playoffs gegangen bist.
Genau,
ja. Also,
das
dass du einfach
ja.
nach dem ersten Spiel gesagt hast,
Christoph Dresden
Eislöwen. Kann nur einen Sieger geben.
Der scheiß Blake Kessel nicht. Der Blake Kessel hat mich, der Blake Kessel hat mich.
Wenn dir... Ich will die letzten Runden noch durchgehen mit euch.
Ganz schnell Eislöwen. So sieht's aus.
Ja, frag Shake mich einfach. Brusque. Ich weiß ja alle.
Shake DeBrusque.
Louis DeBrusque.
Ja, sehr gut. Was ist der?
Der Vater.
Jawohl. Oliver Kapanen.
Oh, da ist schwierig bei den Kapanens. Da gibt's ja so viele.
Da gibt's auch 15 Stück von. Ja. Ja. Weißt du, ob die alle verwandt sind? Das ist wahrscheinlich so wie Meyer Müller in Deutschland, oder?
Kapanen. Wie hieß denn der?
Das wäre auch die schwerste Kategorie gewesen.
Ist das Sami Kapanen? Nee, Sami Vatanen.
Ja,
ist das,
und der Sami, ist?
Das ist dann wahrscheinlich nicht der Vater, sondern der Onkel, oder? Von,
ja, richtig.
Ehre, was ich Punkte dann noch holen würde.
Der Sami hat aber auch einen Sohn.
Ich bin irgendwie bei 50, oder? Sami Kapanen, der hat auch einen Sohn und der heißt... ach so, die hätten wir auch noch. Dann ist der Onkel und dann der Cousin auch noch. Ja, was hast du gesagt, Oliver?
Jussi oder sowas.
Kasper die Kapanen. Alter, bin ich.
Oh. Aber du hättest es mit dem Tipp ja trotzdem nicht geschafft. So ehrlich muss man jetzt dann sein. Und die letzte Kategorie, die finde ich total schön. Gar nicht so schwer, eigentlich für Frederik, aber war einfach zu schön. Wir reden von Stefan Matteau.
Matteau.
Der in Ingolstadt gespielt hat.
Ja.
Und der,
wie heißt der Vater?
Der Vater, ich weiß, was für ein Tor geschossen hat, nämlich den Game Winner gegen die Rangers 94.
Logisch.
Gegen die Devils, so rum, für die Rangers. Aber
wie ist das so französisch der Vorname?
Mhm.
Der hieß. Auch Stefan Matteau, oder?
Ja, Stefan Matteau, während der Stefan ja wirklich Stefan
heißt Stefan, genau, ja.
Was ich total geil finde, also Christoph und Christoph. aber doch, mit einem E noch hin.
Also, Sebastian.
Ja, also.
Ich schäme der Fetzer sich richtig tagelang.
Ich schäme mich überhaupt nicht. Alle hören, wie viel ich weiß. Alle hören, alle kriegen es mit. Alle haben gesehen,
was du weißt.
Alle haben gesehen,
wie groß deine Fresse war,
als du hier aufs Spiel bist. Es geht einfach darum. Sieger der Herzen kannst du entweder selber dich selber bezeichnen oder alle wissen, alle, die das hören, werden sagen, der hat so gut gespielt, das war nur Pech. Es passiert manchmal. Ich akzeptiere es auch.
Das sind die besten Quizzes, wenn sich beide schämen müssen. Der Verlierer und der Sieger.
Ja, so genau so ist es, aber du musst dich nicht schämen. Ja, genau. Großartiges Quiz. Mir sehr gut gefallen.
Gut. Also so ein Tipp wie bei Tanja Eisenspiel habe ich nicht bekommen, möchte ich bloß nochmal sagen. Ne? Also,
ja, okay, du bist halt nicht verwandt mit einem Alex, sonst hätte ich dir schon vielleicht schon, ich weiß es aber nicht.
Gut, aber der Bartha-Tipp ist eigentlich auch Wahnsinn. Ich weiß, das ist mir Alex Bartha nicht. Also ich hatte jetzt wirklich zwei, drei Situationen komplett. Aber ich kann meinen Namen eigentlich gut merken. Aber in dem Fall,
ich bin der Bernd übrigens. Ich habe das Spiel gemacht.
Dankeschön an Sebastian Böhm für dieses wunderbare Quiz. Du bist doch der Hüttelkalle, Kari. Und an Bernd Spickerath, Glückwunsch zum Sieg. Verdientermaßen.
Kein Glückwunsch an den Fetzer, aber trotzdem danke, dass du auch dabei warst.
Das war der Roundtable. Eigentlich haben wir Awards vergeben, aber dann haben wir gequizt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein Hinweis noch. Olympia nächste Woche dann wieder. Ja? Bernd bezeichnet es als Olympia-Update. Ich sage Countdown. Wenn ihr das supporten wollt, startnext.com/Olympia-2026. Ciao, ciao.